Ihr seid bestimmt schon heiß auf Game Talk. Zuerst möchten wir euch aber noch etwas über die Clark-Versicherungs-App erzählen. Die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge. Durch die Clark-App wird das Management eurer Versicherung genauso einfach wie Rocket Beans Podcasts hören. Ihr könnt locker flockig auf dem Sofa liegen und in wenigen Minuten auf dem Smartphone das erledigen, was früher lange Recherche erfordert hat. Ich selbst habe es schon ausprobiert und das Ganze funktioniert tatsächlich genauso, wie Clark es verspricht. Ihr ladet euch einfach die Clark-App herunter, wie üblich im Play Store oder im Apple App Store, oder ihr registriert euch direkt auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Schon kann es losgehen und ihr könnt eure bestehenden Versicherungen hochladen. Zumindest eine Haftpflicht und Krankenversicherung hat da eigentlich jeder. Dann legt Clark auch schon los und überprüft nicht nur, ob eure aktuellen Versicherungen ihr Geld auch wert sind, sondern checkt auch über 160 Versicherer auf die besten Angebote für euch. Dazu wird auch gleich noch geschaut, welche zusätzlichen Versicherungen für eure aktuelle Lebenssituation sinnvoll wären. Und falls es doch noch Fragen gibt, die euch die App nicht beantworten kann, könnt ihr Clark sogar jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat erreichen. Garantiert ohne Wartezeit. Da wären wir übrigens wieder beim Thema schnell und unkompliziert. Das klingt jetzt schon alles ziemlich fett, but wait, there's more. Denn wenn ihr eure erste Versicherung hochladet, spendiert Clark euch nämlich einen 15-Euro-Gutschein für Amazon. Und bei der zweiten Versicherung, wir erinnern uns, Haftpflicht und Krankenversicherung habt ihr eh schon, sind es sogar 30 Euro. Gebt dafür bei der Versicherung einfach den Code TALK an. Ja, weil wegen Game Talk, versteht ihr? Das und nach der erfolgreichen Prüfung eurer Versicherung gibt es die Gutscheine per Mail. So, das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Game Talk.
Liebe Freunde, nach der E3 ist vor der Analyse. Wir wollen uns die geilsten Trailer anschauen, unter anderem Elden Ring. Und dafür habe ich den größten und krassesten Elden Ring-Experten überhaupt gefragt. Der konnte nicht. Eddie ist aber da, das wird auch gut. Viel Spaß.
Okay. Wo ist der Haken?
Das ist ganz hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zum G-Talk.
Yeah,
G-Talk. Gregor.
Hallo.
Und freue ich mich besonders drüber. Etienne Gardet ist am Start.
Was ja, Mann, was geht ab, Leute? Schön hier zu sein. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du Zeit hattest und auch Bock hast. Und denn, wie gesagt,
dass die Zahlung dann endlich durch
ist. Warte, ich guck nochmal.
Ja. Liebe Freunde, wir haben ein dickes Stück Arbeit vor uns. Wir haben viele Themen auf dem Tisch. Wir gucken uns ganz gerne mal kurz die Themenübersicht an. Und zwar wollen wir ein bisschen erstmal abhaken, was wir so zuletzt gezockt haben. Dann gucken wir uns, wie gesagt, die größten Trailer an, unter anderem Elden Ring, Breath of the Wild 2 und so weiter. Dann nochmal ein kurzes E3-Roundup und ein Fazit. Wie haben uns die letzten Tage gefallen bezüglich der digitalen E3? Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, gucken wir uns ein bisschen die News an, was so zuletzt passiert ist. Wie gesagt, ich glaube, E3 war so der bestimmende Fokus die letzten Tage. Aber dazu später mehr. Ich habe richtig Bock, über Elden Ring und so zu sprechen, aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Eddie, was hast du zuletzt gezockt?
Ratchet & Clank tatsächlich. Gestern mit meinem Lütten. Ehrlich gesagt, vielleicht ein bisschen zu früh, wenn ich ehrlich bin. Der ist 8, das Spiel ist, glaube ich, ab 12.
Ich dachte, eine Uhrzeit.
Ein bisschen zu früh, morgens um 6. Ja. Aber er darf immer so eine halbe Stunde zocken, was echt gemein ist, weil jeder kennt das. Eine halbe Stunde ist nichts. Ne? Mhm. Also eine halbe Stunde geht echt schnell rum. Und dann habe ich ihn rausgeschickt und habe selber weitergespielt. Und es macht echt Bock. Also es ist echt, das ist mein erster Ratchet & Clank Teil tatsächlich. Ich habe noch nie Ratchet & Clank gespielt. Okay. Und ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was mich so richtig erwartet. Ich habe eher so klassische 3D-Jump'n'Run-Kost erwartet, war aber dann doch überrascht, dass das ja so ein richtiges, nettes, kleines Action-RPG fast schon ist. Also du kannst ja deine Waffen leveln, gibt eine Menge Geheimnisse, Quests machen, Planeten besichtigen und so. Und viele versteckte Sachen, was ich ja immer mag, dass du irgendwie gucken kannst, was ist da unten, kann man da lang oder so. Und die Grafik, Alter,
ey, das ist heftig,
der Wahnsinn mit 60 Frames. Und so viele geile Details und Charaktere und Ideen. Also teilweise kannst du ja wirklich einfach nur im Hintergrund, man sieht's hier, es ist schon manchmal vielleicht schon Overload, aber du kannst halt wirklich einfach im Hintergrund ja gucken, was ist da, was geht da ab und so. Es macht schon Bock, also echt Wahnsinn, was sie da gefeiert haben.
Ganz gut, dass du damit einsteigst, weil du kriegst dann die Ratchet & Clank-Serie auf ihrer Höhe. Nicht, dass die alten Titel schlechter gewesen sind, aber sind so ein bisschen alle Games relativ ähnlich. Ne? Mhm. Die haben dann diesen Shoot-'em-up-Mix mit RPG-Elementen, viel Geballer. Das hat sich für mich gerade so ein bisschen angefühlt. Ich spiele alle paar Jahre mal so einen Ratchet & Clank-Titel. Auf der PS3 habe ich die sehr gerne gezockt. Beispielsweise gab es dieses A Crack in Time, was super gewesen ist. Aber die machen sich immer sehr viel mehr, was die Grafik angeht. Jetzt mit diesem ganzen Dimensionszeug nochmal eine kleine zusätzliche Ebene. Und mich hat's ein bisschen an so ein verzeihlicheres Returnal erinnert tatsächlich, weil da so viel Run-and-Gun-Geballer gewesen ist. Mhm. Und ich hab's auch super gerne durchgespielt. Vielleicht gebraucht so knapp 14 Stunden, glaube ich, bei 100%. Und das war auch eine angenehme Länge, weil noch viel mehr wäre dann einfach wirklich der Overload gewesen.
Ich habe das jetzt auch am Wochenende angefangen. Und der Untertitel heißt ja Rift Apart. Und das hat ja einen Grund. Die wollen ja die volle Power der SSD der PlayStation ausnutzen. Und zwar hast du halt so bestimmte Dimensionstore, die du begehen kannst. Und dann bist du halt, wenn du sie begehst, bist du halt wirklich in einem komplett neuen Umfeld. Und das, mein Gehirn kommt nicht drauf klar. Ja. Immer wenn ich so ein Tor begehe, stoppe ich immer ganz kurz, weil ich denke, okay, entweder kommt jetzt eine Cutscene oder irgendwas muss jetzt laden. Aber das geht halt wirklich flüssig von einer Umgebung total zur anderen rüber. Und das finde ich, ohne Scheiß, ich finde das einfach nur heftig.
Ein geiles Feature. Und auch so bei Endgegnern teilweise, die ballern dich ja dann irgendwie oder hauen dich dann von einer Dimension in die andere. Also du kämpfst irgendwie auf einem Eisplaneten und dann macht's rück und dann bist du plötzlich in einem Dschungel.
Ja.
Und dadurch ändern sich natürlich dann auch die Kampfgegebenheiten. Also finde ich schon auch ein smartes Feature. Und es ist passt perfekt zur Hardware. Mhm. Weil das hättest du einfach mit der alten Gen nicht machen können. Das ist eben was nur die neue Generation kann, und das finde ich immer geil, wenn du auch das Gefühl hast, ah, okay, dafür habe ich mir eine neue Hardware gekauft. Ja. Weil, sind wir ehrlich, in 80% der Fällen denkt man sich so, ja, okay, hat hier ein bisschen bessere Effekte, aber muss ich mir dafür wirklich eine neue Konsole kaufen? Und das sind dann so Spiele, wo man sagt, ja, dafür macht Sinn.
Absolut. Hardware ist ein gutes Stichwort. Was sagt ihr zu dieser ganzen DualSense-Geschichte?
Also mit dem Controller,
ja.
Nicht mehr so sehr auf, muss ich sagen.
Echt? Also die Controller, das Controller-Feedback bei Ratchet & Clank.
Mit den adaptiven Triggern und so. Ich hab die abgeschaltet.
What?
Ich hab die in jedem Spiel abgeschaltet. Am Anfang finde ich es immer eine nette Spielerei und dann brauche ich komplette Kontrolle. Meinst du, muss man anlassen?
Ja, mach rein die Nummer.
Ja, okay.
Also ich kann es verstehen mit der Widerstand hinten in den Triggern, manchmal nur halb reinziehen, um speziellen Waffenmodus zu machen und durchziehen und sowas. Muss man sich dran gewöhnen, nach Returnal habe ich mich tatsächlich nicht mehr hat mich das nicht mehr so geflasht, weil das so gang und gäbe war dafür. Aber da bin ich auch bei Elias, wenn du dich da einmal so ein bisschen durchschubst, Ede, dann ist es durchaus auch sinnig für das Gameplay. Das, weil wenn du das Gefühl hast, dass das halb durchziehen und du nicht immer durchdrücken willst die ganze Zeit,
das bringt das ist so das ungewohnt.
Ja, aber es ist geil. Ich hatte gestern so einen richtigen Magic Moment mit diesem Controller. Und zwar hast du eine Waffe, da kannst du halt diesen Trigger runterziehen und dann kommen halt so ganz verschiedene Vibrationen, wie man es halt kennt. Aber was ich nicht gerafft habe, diese Vibrationen können mittlerweile eigenen Sound ausspielen. Mhm. Also die haben das im Spiel so gemacht, dass du Feedback bekommst, nicht nur per Rumble, sondern auch mit dem Sound, den der Rumble auslöst. Ich habe gedacht, dass da der Sound kam über ein Mikrofon, aber das ist alles über diese Haptik-Geschichte gewesen. Und das ist einfach so geil, das, ohne Scheiß, das war...
Ist diese Waffe, wo man dann nach dem Sound auch noch mal drücken muss und dann
ich
macht die noch mal
schon
mehr Damage?
Ich glaube, ich habe sie noch nicht ganz geblickt, aber diese Art von Feedback finde ich unfassbar beeindruckend, weil wie du es gesagt hast, das ist ein Spiel, das hast du so bisher oder das hättest du so bei der alten Konsole einfach nicht bekommen, und das ist erst der Anfang. Ja. Das sind die ersten paar Monate. Stell dir vor, was in 2-3 Jahren kommt. Ja, das finde ich halt mega absurd.
Bei all den verdienten Lorbeeren, aber auch, muss man sagen, das Feature mit den Dimensionen ist nicht ganz so ultra komplex, wie es noch durch diesen Anfangspart dargestellt wird, wo du ja irgendwie innerhalb von einer Minute 5 Dimensionen, 5 Level oder sowas gleichzeitig ineinander durchgehst, weil meist entweder hast du einen Abschnitt im Level, wo du dann durchgehst und dann so eine kleine Bonus-Ecke machen kannst, oder im ganz großen einen riesigen Level, von dem 2 Varianten existieren, durch die du immer an bestimmten Stellen hin und her wechselst. Immer noch super beeindruckend, vor allem, weil da auch so viel Weitsicht drin ist. Aber es wird jetzt nicht so ultra-inflationär damit gespielt, als wie es der Anfang noch suggeriert. Also ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, was es angeht. Und ansonsten, Insomniac sind Zauberer an der Konsole. Den Rest, den sie da rauskitzeln. Die Waffen sind cool, sind ein bisschen inflationär. Ne? Also am Ende hatte ich auch, glaube ich, ich hatte 2,5 Waffenräder voll.
Krass.
Ne? Zwischen dem man hin und her wechselt. Und du bist ja auch gezwungen, wegen der Munition dann immer die neuen auszuwählen. Und ich habe auch immer dann so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt habe ich mit der schon alles ausgelernt, lass mich mal eine schlechte Waffe nehmen, weil da sind noch keine Experience drauf. Ne? Mhm. Also dadurch mischte immer die ganze Zeit, aber ich war auch sehr oft im Menü, hatte ich das Gefühl, anhalten, welche Waffe nehme ich jetzt, und das hat die Action immer unterbrochen.
Mhm. 14 Stunden hast du gemeint, Gregor, hast du dafür gebraucht.
Ja, war das 100%.
War das für dich angemessen?
Ja, ja. Also als Länge für das Spiel hat das gut gepasst. Vor allem, wann war ich durch? Also Abspann war so 11,5 Stunden und dann eben nochmal 2,5, um nochmal zurückzugehen zu den allen Planeten. Nebenquests, ich fand, das war gut gepaced. Vor allem, weil du nicht das Gefühl hattest, ich gehe jetzt auf den Planeten und muss jetzt 4 Milliarden Glorps einsammeln oder so, sondern nur eine Handvoll.
Also aber ich finde dann, also wie viel kostet das? 80 Euro?
Dann
für 11 Stunden, 70 Euro ist für 11 Stunden.
80? Ach,
natürlich 80, ist doch PS5-exklusiver Titel. Da muss man auch wieder sagen, so geil es sind schon immer krass. Noch 14 Stunden, die du da mit wegbekommst. Und diese Diskussion wirst du jetzt bei jedem PlayStation 5-Titel haben. Na, man muss immer sehen, ob sich das rentiert. Das ist die Hälfte der Zeit, die ich mit Returnal verbracht habe. Aber ich glaube, in Ratchet & Clank steckt doppelt so viel Inhalt drin, weil ich und so viel.
Ein Viertel der Zeit, die du in Demon's Souls verbracht hast.
Ja, das stimmt auch.
Also ich gucke hier.
Aber, klar, als auf aber PS3. Man kann natürlich nicht immer nur die Zeit, ne?
Ja, das kannst du, das kannst
bewerten,
du gegenrechnen.
Das ist bei den
Spielen, ich würde es trotzdem 5-mal überdenken geben, ne? Dann würde ich mich entscheiden, dass ich jetzt nicht Returnal und Ratchet & Clank mir hole, sondern sagen, was ist mir mehr wert?
Gibt's aber als Bundle.
Ja?
Stimmt, ja. Haben sie sich auch gerade natürlich ausverkauft.
Super.
Aber ich sehe auch, also man kriegt's aktuell auch für 69 Euro. Also wenn man jetzt nicht unbedingt die Digitalversion haben möchte, kriegt man das hier und da ein bisschen günstiger. Aber wie ich finde, aktuell mit so der stärkste PS5 Exklusivtitel, nicht weil ich Demon's Souls nicht geil finde, sondern weil man Demon's Souls an sich schon ein bisschen kennt und Returnal auch zwar ganz interessant ist, aber ist halt nicht für jeden. Und ich glaube, Ratchet & Clank ist so der perfekte Sweet Spot. So, das sind Leute, da können Leute drauf Bock haben, die halt richtig viel Bock haben oder schon ewig mit der PlayStation-Konsole oder mit dem PlayStation-Infrastruktur-Dings verbandelt sind. Oder halt Leute, die halt komplett neu einsteigen und einfach Bock haben auf ein neues Spiel für ihre neue Konsole.
Das wäre eigentlich der perfekte Launch-Titel gewesen
für
PlayStation 5, weil er noch ein bisschen inklusiver ist als ein Demon's Souls, was erstens sehr schwer ist und natürlich wissen wir alle, From-Spiele sind jetzt nicht für jedermann und zweitens halt auch nur ein Remake oder ein Remaster ist. Ratchet & Clank wäre der perfekte Launch-Titel gewesen, aber waren sie wahrscheinlich einfach noch nicht fertig.
Ja. Aber dafür ist es halt umso besser geworden
jetzt. Wenn die PS5 mal offiziell rauskommt, dass man die kaufen kann, dann kann man
dann auch als Launch-Titel sehen. Dann hat die richtig gute Starting-Line.
Ja.
Wann glaubt ihr, wird es soweit sein, dass sich das alles so ein bisschen legen wird?
Boah, wie, also jetzt höre ich schon, dass, was weiß ich, irgendwie so Autohersteller ihre Fabriken schließen, weil die Chips alle knapp werden. Das wird nicht besser aussehen mit den Konsolen, sage ich euch.
Ich glaube auch, das wird noch, also wenn ich auch höre, dass sowas wie Elden Ring für PlayStation 4 noch rauskommt und so Anfang nächsten Jahres, glaube ich auch, dass wir noch eine Zeit lang warten müssen, bis die PlayStation 5 flächendeckend erhältlich ist.
Es ist umso surrealer zu lesen, dass die Switch Pro eigentlich schon in den Startlöchern steht und dass sie höchstwahrscheinlich bald kommt.
Höchstwahrscheinlich ist das aber auch relativ. Gründe ist, also Chipknappheit, dass sie einfach nicht vernünftig produzieren können, bevor sie das Ding jetzt hier auf den Markt werfen, weil so oft, ich höre ja auch wirklich schon seit Jahren von der Switch Pro, ne, unter der Hand, ja, da wird schon 1000-fach für entwickelt, die Spiele sind schon darauf vorbereitet und es wird nicht mal angekündigt offiziell.
Ja, ja. Das meine ich halt, wenn die so nicht mal bei der Nintendo Direct anteasern mit die hätten ja sogar sagen können, coming soon oder next summer oder holiday oder irgendwas, aber die haben ja gar nichts dazu gesagt. Ja. Also, keine Ahnung. Ist das wirklich, ist es vielleicht nicht mehr der Wunsch, dass sie wirklich schon knapp fertig ist? Ich weiß es nicht.
I don't know. Aber bleiben wir jetzt noch bei den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Zu Nintendo kommen wir später. Eddie, hast du neben Ratchet noch irgendwas spielen können oder war es das?
Nee, ehrlich gesagt ist das. Ich hole noch ein paar so Sachen vom Pile of Shame nach. Immer noch Last of Us 2.
Ach echt?
Zocke ich immer noch. Ja, bin ich immer noch nicht durch. Resident Evil 8 habe ich durchgespielt. Das letzte, was ich durchgezockt habe, hat mir auch Bock gemacht. War irgendwie so nicht so gruselig wie der 7er.
Das finde ich ja richtig gut.
Ich auch.
Ich bin einer der wenigen, der das richtig geil findet.
Genau, ich kann auch so ganz schlimme, also das ist
Stasen, ey.
Ja, ist wirklich so, weil ich kann, ich habe ja auch nie Dead Space zum Beispiel deswegen zocken können, weil ich das so anstrengend finde. Aber bei Resi 8 war es schön actionreich. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe genug Munition, um im Zweifelsfall mich wehren zu können und Es hat mich auch tatsächlich ein bisschen an Souls erinnert, vom Level-Design, so mit den Shortcuts und kommst du später noch mal hin und hier ist noch ein Geheimnis und so. Das hatte schon so wirklich diesen japanischen Level-Design-Touch, den ich so
mache. Dieses Fantasy-Ding auch noch, das hat ja so ein gewisses Souls-Gefühl gehabt, also auch in der Schwierigkeitsgrad.
Fand's auch einfach abwechslungsreich. Es war ja wie so ein Best-of-Horror, ne, war ja irgendwie alles dabei.
Eine gute Achterbahn war das.
Ja, und irgendwie vom Pacing her, ich habe mich eigentlich nie gelangweilt, war die ganze Zeit motiviert, bis ich's durch hatte. Hab jetzt nicht so Bock nochmal NG Plus, bin ich eh nicht immer so der Typ, aber einmal durchzocken ist für mich schon, wenn ich ein Spiel mal durchzocke, ist immer schon ein gutes Zeichen.
Ja, bin ich auch. Alles klar. Gregor, gab es bei dir noch irgendwelche Spiele, die du neben den ganzen E3-Kram letzte Woche noch zocken konntest?
Die E3 hat natürlich groß dominiert. Ich habe eine Handvoll Spiele gezockt, aber leider für die fallen erst morgen die Embargos. Also ein paar aktuellere Sachen, die rauskommen. Deshalb, wenn es noch von Interesse ist, werde ich nächste Woche drüber sprechen. Ich habe tatsächlich mehr alten Kram gezockt, weil der Future Club hier wieder anstand. Jahr 2001. Und das bedeutet Halo 1. GTA 3,
du Armer.
Max Payne, solche Sachen dann eher gezockt. Und die müssen wir hier nochmal aufräumen. Wir wissen ja, wie gut oder schlecht die sind.
Mhm. Alright. Also, darfst du nicht die Namen der Spiele sagen, die du gezockt hast?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nur so ein Embargo-Datum bekommen. Und da heißt es wieder, ich will nicht irgendwelche dann wütenden E-Mails auf Japanisch bekommen, die dann sagen, was hast du gemacht? Es sind jetzt keine Riesentitel, ne? Aber wenn es sich lohnt, werde ich nächste Woche nicht drüber sprechen.
Ja. Okay. Ich konnte auch noch ein bisschen was spielen, und zwar hauptsächlich Demos tatsächlich. Da gab es ja jetzt im Rahmen dieser ganzen Summerfest.
Laufen die noch? Ich habe keine Zeit gefunden, ich habe die installiert, aber ich weiß nicht, ob sie noch laufen.
Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, bis morgen Abend laufen sie.
Auch das Final Fantasy-Ding?
Das weiß ich nicht.
Hol uns mal ab, welche Demo?
So, es gibt jetzt im Rahmen dieser Summer Game Fest-Geschichte, gibt es auf Steam und auch auf Xbox, gab es ganz viele Demos zu spielen, die noch kommen werden. So, und darunter gab es ein Spiel, das nennt sich Sable. Das habe ich letzte Woche schon mit Wirt und dem guten Simon hier gespielt. Da haben wir ein bisschen reingeguckt. Das ist auch ein upcoming Indie-Game, das jetzt im September, glaube ich, erscheinen wird. Da habe ich die Demo gezockt und ich war vor einer Woche schon voll des Lobes und ich bin
Das ist dieses Zelda-Ding.
Ja, und ich bin es immer noch. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Es ist so, also der ganze Look, der erinnert so an Möbius, also diese Comics.
Das Panzer Dragoon Saga fällt mir, das ist ja auch von Möbius inspiriert.
Mhm. Und hat so einen Zelda-Touch, ein bisschen Open World. Also man darf jetzt keine riesige Open World wie bei so einem Zelda erwarten, weil es sind halt ein paar Leute, die daran entwickeln. Aber der ganze Style, die Atmosphäre, auch wie die Geschichte erzählt wird, finde ich unheimlich charmant. Hat super viele Star Wars Vibes auch. Du hast jetzt hier so ein Hovercraft. Und dann kannst du halt auch wirklich Quests annehmen, mit diesem Gefährt rumfahren und neue Gebiete entdecken, erkunden, neue Geschichten erleben, neue Fähigkeiten bekommen. Und das ist halt so komplett meine Achillesferse. Da habe ich sofort Lust drauf. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass dadurch, dass so wenig Leute dran entwickeln, so 5, 6 Leute sind das, glaube ich, dass das vielleicht sich so ein bisschen übernimmt mit seinem Open-World-Konzept. Aber ich finde bisher, was ich so von der Demo mitbekommen habe, ist natürlich alles ohne Gewehr, sind die schon sehr, sehr stilsicher. Und sie wissen, wo so ihre Stärken liegen, wo sie halt ein bisschen ausarten können, wo sie sich ein bisschen zurücknehmen sollten. Und alles in einem bin ich unheimlich gespannt drauf. Ich freue mich noch mehr jetzt nach der Demo und kann es kaum erwarten, bis es halt im September erst einmal nur für die Xbox und für PC erscheinen wird.
5, 6 Leute, das ist ja schon beeindruckend, muss ich sagen.
So. Ja, vielleicht irre ich mich, ich kann gleich nochmal nachgucken. Shedworks heißt der Entwickler, oder das Entwicklerstudio. Hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und kann das jedem ans Herz legen. Ich glaube, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, habt ihr noch einen Tag Zeit, euch diese Demos zu laden. Geht auf Steam oder auf den Xbox Marketplace und da könnt ihr euch das alles in Ruhe ziehen.
Auf der Xbox muss ich noch mal extra danach suchen. Ich habe irgendwie keinen Reiter oder so gefunden. SG Demo oder so ist mir jeweils im Titel drin. Da wirst du ja noch über andere Titel sprechen. Und ich habe die mir schon mal geladen, werden eben noch nur kurzzeitig dann verfügbar sein.
Ja, es gibt noch super viel anderen Kram. Tunic ist auch in dieser ganzen Summerfest-Geschichte. Oder auch, wie heißt das denn, Terranil? Sagt euch Terranil was?
Terranil war auch mit dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Spiel das war. Ich glaube, dieses Pixel-RPG. Thrash oder so?
Death Thrash, genau. Das wird tatsächlich sogar in Deutschland sogar entwickelt. Ich mache mal hier kurz den Trailer zu Terranil auf, liebe Regie. Und zwar ist das neue Spiel von Devolver. Ist so ein Strategiespiel eigentlich oder ein Aufbaustrategiespiel, wo du ein Wasteland in so eine Art Naturwelt wieder verwandeln sollst. Und das gibt es unter anderem auch und das ist echt charmant. Ich habe da nur ein bisschen reingeguckt, weil ich leider nicht so viel Zeit hatte. Aber es gibt in dieser ganzen Steam-Summer-Event-Geschichte gibt es halt echt viel schönen Kram, den man sich angucken kann. Ich würde jedem empfehlen, wenn man das noch nicht getan hat, Guckt euch das mal an, da gibt es bestimmt so den ein oder anderen Titel, der euch gefallen könnte. Da freue ich mich auch riesig. Das soll hoffentlich auch noch dieses Jahr kommen, glaube ich. Und das kann man, wie gesagt, halt einfach sich anschauen. Und das finde ich, um überzuleiten zu dieser ganzen E3-Geschichte, die wir besprechen, finde ich, einer der größten Stärken, die wir jetzt bekommen haben mit so einer digitalen E3 oder mit einer digitalen Messe. Du kannst von zu Hause aus direkt so die aktuellsten Sachen spielen, die noch gar nicht draußen sind und dir einen ersten Eindruck verschaffen. Du guckst dir nicht nur Trailer an, sondern kannst halt über Steam, über Xbox oder was auch immer, kannst dir die einfach die Dinger ziehen und mal reingucken. Da ist die Frage, findet ihr sowas geil? Nutzt ihr sowas überhaupt? Oder findet ihr das generell kritisch, wieso die letzten Tage abgelaufen sind, um damit mal anzufangen?
Wollen wir gleich darauf eingehen nach einer kurzen Pause?
Stimmt, wir haben einen kurzen Spot. Dann machen wir einen kurzen Spot und sind dann gleich zurück mit unserem E3 Roundup. Bis gleich.
Prost. Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert?
Wie bitte?
Na, welche Versicherung du hast?
Och, keine Ahnung. Also habe ich längst den Überblick verloren.
Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefeedet, du. Da ist der Nexus freiwillig zersprungen, das kann ich dir verraten.
Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers.
Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er-Pace oder so. Meine Herren, du.
Und Versicherungen sind dir zu kompliziert.
Ja, wer soll denn da den Überblick behalten?
Du, sorry, das wird mit uns beiden nix. Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, 3 Versicherungen eintragen und einen 45€ Amazon-Gutschein sichern.
Willkommen zurück, liebe Freunde, zur Game Talk und unserem E3 Roundup. Ich habe ganz kurz die Frage gestellt, wie habt ihr die letzten Tage so empfunden? E3 komplett digital hier aus Hamburg.
Also ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Du kennst das ja, man ist, wenn man auf der E3 in Los Angeles ist, kriegt man ja oft weniger mit von dem Ganzen, als wenn man irgendwie zu Hause am Computer sitzt und sich alles irgendwie anschaut. Früher noch Game-Trailers, weiß ich noch, bei jeder E3 einfach nur Game-Trailers angehabt und einen Trailer nach dem anderen geguckt, während du irgendwie in der Hitze von Los Angeles zu einem Raum, von einem Raum zum anderen rennst. Also insofern hatte ich das Gefühl, dieses Jahr zumindest einen besseren Überblick zu kriegen, was gerade so alles präsentiert wird. Aber natürlich ist das schon auch irgendwo, es geht natürlich ein bisschen was verloren, dadurch, dass irgendwie keiner, also ich mag ja immer auch diese Vibes, diese Messe-Vibes. Mhm. Das gehört für mich auch immer so ein bisschen mit dazu. Leute sind irgendwie im chaotischen in Menschenmengen unterwegs und man sieht komische Figuren und Stände und alles. Das mochte ich schon, als es noch abgedruckt in irgendwelchen Videospielzeitschriften war, wenn irgendwelche Videospielredakteure auf der E3 waren und dann war ein riesen Raumschiff im Hintergrund. Das fand ich immer so, das ist wie Disneyland, so, ja. Mhm. Also das, so vom Vibe her hat mir das gefehlt und ansonsten, ja, ich habe vorhin, kurz vor der Sendung mit Gregor kurz drüber geredet. Ich habe so das Gefühl, dass wir als, sag ich mal, Spielejournalisten oder als Leute, die einfach beruflich mit Videospielen arbeiten, ist es manchmal schwer, so eine objektive Distanz zu dem Gezeigten zu kriegen, weil wir suchen immer das Haar in der Suppe. Wir sehen immer schon, wir gucken immer schon 3 Schritte weiter. Wenn einer eine neue IP vorstellt, dann überlegen wir, kenne ich schon 20 Spiele, die so aussehen? Kommt das wirklich zu diesem Zeitpunkt raus? Ist das schon die neueste Grafik? Wir haben immer so 20.000 kritische Fragen im Kopf, die wir mit denen wir das Spiel konfrontieren. Und ich merke das ja bei mir selber. Ich bin ja selber immer super der Hater. Und manchmal fehlt mir dann selber so diese kindliche Begeisterung einfach dafür, dass irgendwas Neues da ist. Und ich weiß dann immer nicht, ist das eine Berufskrankheit oder geht das jetzt, sag ich mal, dem weiß ich nicht, der vielleicht Lehrer ist und einfach nur in seiner Freizeit gerne zockt, sieht er das vielleicht ganz anders. Vielleicht denkt er sich einfach, boah, Alter, wie geil ist das denn, was da alles kommt. Mhm. Aber ich kann nun mal auch nicht aus meiner Haut raus. Ich arbeite nun mal in der Branche, ich zocke beruflich sozusagen, spiele seit 20 Jahren. Insofern ist es auch schwer, mich dann immer vom Hocker zu reißen. ist ja vielleicht auch ganz gut, dass wir dann als in unserem Amt dann auch immer das Ganze ein bisschen kritisch einordnen. Und da war natürlich schon auch viel Leerlauf, also in den verschiedenen Pressekonferenzen. Ja, also ich fand, manche haben ganz gut abgeliefert. Ich fand sogar Square Enix fand ich eher positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die hatten, glaube ich, 2 neue Franchises. Und dann bin ich immer schon dankbar, wenn es was Neues ist, erstmal egal, was es ist, Hauptsache erstmal neu. Die kriegen dann von mir erstmal so den Benefit of the Doubt. Und dann gibt's aber natürlich auch immer sowas wie Nintendo. Ich weiß, ich habe selber geschrieben, Nintendo hat abgeliefert. Da muss ich dazu sagen, da hatte ich die Nintendo Direct so noch nicht gesehen, sondern ich hatte nur gesehen, neues Metroid, Breath of the Wild Gameplay plus 2020 Release Date. Und dann habe ich irgendwas mit Advance Wars gehört. Und da habe ich einfach gedacht, okay, ich brauche nicht mehr wissen. So mehr brauche ich nicht. Das ist eigentlich im Prinzip, hat Nintendo meine interne Checkliste abgefeuert. Als ich dann so ein bisschen mitgekriegt habe, dass dann irgendwie davor 40 Minuten Langeweile war, kann ich verstehen, dass die Leute auch so ein bisschen enttäuscht sind. Aber man muss sich
halt die Perlen
raussuchen. Ja, du musst dir die Perlen raussuchen. Ich glaube, wir müssen weg davon kommen, zu sagen, ey, Square Enix oder Capcom oder wer auch immer, die gesamte Palette muss mir schmecken. Mhm. Sondern ich suche mir von den verschiedenen Angeboten immer so ein, zwei raus. Und wenn ich im Jahr, sag ich mal, 10 Spiele habe, und das ist schon hoch, ja, wenn ich im Jahr 10 Spiele habe, die ich mit voller Leidenschaft zocken kann, dann ist es ein gutes Zockerjahr so.
Ja.
Also insofern war ich nicht enttäuscht, aber es geht sicherlich auch noch mehr.
Mhm. Ich finde, das hatten wir ja vorhin kurz durchdiskutiert, ist natürlich ein legitimes Argument mit, man ist schon abgestumpft als jemand, der beruflich dann mit Videospielberichterstattung zu tun hat und dass man da auch mal kritischer oder auch subjektiver daran geht. Also ich habe ja auch dann eher meine Meinung über die Spiele gesagt, die ich dann gesehen habe. Wenn dann was war, was mir gefallen, habe ich gesagt, wenn nicht, dann nicht. Du hast aber im Internetdiskurs natürlich auch viele Hobbykritiker, sagen wir es mal, die genauso emotional oder nicht emotional und auch abgestumpft daran gehen können. Der Diskurs ist einfach viel lauter und viel variabler geworden, also dass du so viele Stimmen dann mitbekommst und wir sind nicht die Einzigen, die auf diese Art dann berichten. Um auf deine Frage nochmal einzugehen, Elias, dass man jetzt solche Sachen wie die Demos hier spielen kann, finde ich einerseits cool, aber dieses Time Limit finde ich nicht.
Ach, das war die Frage?
Ja, es ist eine der Fragen. Ne?
Hauptfrage war, wie ihr die letzten Tage empfunden habt.
Time Limit finde ich nicht ganz geil, weil mir einfach die Zeit und die Energie gefehlt haben, jetzt nachts nochmal irgendwelche Final Fantasy Demos runterzuladen und zu zocken, die erst gar nicht funktioniert haben und alles. Mhm. Weil ich kann es verstehen, wenn es heißt, die ist eigentlich für den E3-Zeitraum gedacht, anstatt dass man jetzt auf den Showfloor geht und die spielt man die jetzt eben zu Hause. Aber wenn die schon so weit sind, dass die als Download angeboten werden können und einfach in die freie Welt geschossen, dann müssen die auf jeden Fall nicht ganz so mit der heißen Nadel gestrickt sein, als irgendeine E3-Demo, die gerade so funktioniert, dass man für 5 Minuten das Gamepad in die Hand nehmen kann. Und da finde ich, so ein Limit ist Quatsch, ne? Dass man die dann ausprobieren kann. Und mir fehlten auch noch, vielleicht ist es aber auch ein persönliches Versäumnis, außer den Sachen, die offiziell gemacht wurden, weil ich hätte wohl wahrscheinlich nochmal punktuell zu bestimmten Publishern hingehen sollen, habt ihr was ich vielleicht so privat nochmal vorher spielen kann, was jetzt nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist? Sowas habe ich diese E3 zum Beispiel selbst nicht gehabt.
Also ich glaube, diese ganze Zeitgeschichte, ich glaube, es ist einfach nur Marketing. Also je nachdem, wenn du halt eine kurze Zeit hast, wo du dir die Demo angucken kannst, dann versuchst du zumindest, dir die Demo anzugucken. Und wenn es heißt, ja, du hast jetzt, die ist halt online, dann guckst du die vielleicht gar nicht an und schiebst das immer weiter raus. Deswegen kann ich das verstehen, aber natürlich ist das scheiße. Also wäre für uns auf jeden Fall geiler, wenn die Demos immer verfügbar wären. Ansonsten, ich finde deinen Punkt ziemlich spannend, Eddie, mit den Perlen, die man sich rauspicken muss. Ich habe nämlich so eine mega ambivalente Haltung zu diesem Thema. Und zwar, ich weiß, ich bin halt jemand, der sucht sich halt so seine Spiele raus. Das sind halt nicht so mega viele, aber wenn ich halt eine Perle finde, dann gehe ich halt richtig steil. Da freue ich mich halt mega doll drauf. Und das ist schon das ein oder andere Mal so nach hinten losgegangen, was so die Kritik von außen angeht, was okay ist. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin da jetzt ein bisschen zu überschwänglich, aber ich will mir das auch nicht so absprechen. Ich habe keine Ahnung, ich will mich da auch nicht großartig verstellen oder so. Wenn wir uns gleich den Zelda-Trailer angucken, den habe ich mir zu Hause 20 Mal angeguckt. Und habe wirklich alles auseinandergenommen und ich freue mich wie kein anderes Spiel auf dieses verdammte Stück Software. Aber gleichzeitig habe ich da auch mega Angst, ob das jetzt wirklich geil wird oder nicht, weil das halt eben letzten Endes so ein Spiel ist, auf das ich Bock habe, oder eines dieser Perlen, auf die ich Bock habe, wo halt viele, viele andere Sachen rausfallen. Far Cry interessiert mich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, auch wenn ich es mir jetzt mit dieser ganzen neuen Thematik angucken möchte. Die ganzen Call of Duties, und hast du nicht gesehen, finden richtig viele Leute geil und spielen es auch. mich interessiert's halt eher nicht mehr. Ich bin halt mehr so der Mario und Zelda-Typ. Und darauf gehe ich halt steil. Deswegen finde ich dieses ganze Hype-Thema an sich interessant und frage mich gleichzeitig, hat das wirklich was mit unserem Beruf zu tun oder entwickelt man sich selber einfach weiter? Oder
vielleicht beides. Weil ich meine, guck mal, selbst in Videospielmagazinen oder so, früher gab's ja dann den Typen für die Sportspiele, den Typ für die Rollenspiele oder so. Also es ist ja auch ein bisschen viel verlangt, in jedem Genre den gleichen Enthusiasmus und die gleiche Leidenschaft zu verspüren. Dafür sind, da würden wir ja auch Videospielen nicht gerecht werden, weil ich mag ja auch nicht alle Filme. Also deshalb, oder alle Filmgenres. Ja, es gibt einfach Sachen, die mag ich mehr als andere. Und das ist doch vollkommen legitim. Auch als Journalist oder als jemand, der als Redakteur oder wie auch immer sich professionell mit Videospielen beschäftigt, gibt's ganz klar Sachen, auf die man mehr Bock hat. Und auch in Bereichen, in denen man sich auch mehr auskennt. Ja, weil ich habe zum Beispiel immer Rollenspiele, Strategiespiele und sowas gezockt. Da kenne ich mich auch besser aus, einfach weil ich einen Vergleich habe, weil ich viel mehr Spiele dieses Genres selber gespielt habe und deshalb auch neue Spiele einordnen kann. Gregor natürlich auch, ja, also ist ja ein Experte in JRPGs und so weiter. Da weil er einen Vergleich hat. Wenn ich jetzt, was soll ich denn zu Forza sagen? Ne? Also mit Rennspielen kannst du mich jagen. Außer Mario Kart habe ich in meinem Leben noch nie ein Rennspiel gespielt und interessiert mich auch null. Also das ich würde mir doch gar nicht anmaßen zu sagen, ob das gut ist, ob das gleich, ich kann sagen, ja, das Auto sieht realistisch aus. Ja. Da hat 60 Frames, so was kriege ich noch hin. Aber darüber hinaus soll doch dann Trant oder wer auch immer was hat dazu sagen. Und deshalb finde ich, ist das total normal, dass man auch als jemand, der das beruflich macht, gewisse Sachen einfach auf mega abfeiert. Aber natürlich birgt das auch immer die Gefahr. Ne? Bei dir ist es Zelda, bei mir ist es auch Zelda, aber bei mir ist es noch mehr Elden Ring. Wenn man sich auf was so krass freut, ist natürlich immer auch die Gefahr ein bisschen, dass man enttäuscht wird.
Ja, lass uns gerne mal ein bisschen näher auf diese ganzen Höhepunkte eingehen. Zelda, Elden Ring, kommen wir gleich zu. Ich würde ganz gerne über einen Titel sprechen, den du auch kurz angerissen hast, Eddie, und zwar Metroid Dread. Das erste Metroid nach 19 Jahren.
Now we're eating.
das in 2D gezeigt wird und halt auch konsequent die Story weiter voranbringt, wird von Mercury Steam entwickelt, die auch schon Samus Returns für den 3DS veröffentlicht haben.
Ja, sag mal, Elias, ihr wart irritiert, dass da Metroid 5 steht, habe ich gehört, während der...
Simon war sehr, sehr irritiert, ja, weil er dachte, dass sie Metroid Prime 4 liegen lassen und überspringen und das dann halt direkt mit dem Spiel hier weitergeht. Was sind so eure ersten Impulse gewesen, als ihr das gesehen habt?
Ja, sag gerne,
Elias. Naja, ich fand es erstmal mega geil, ein 2D, quasi 2D Metroidvania, oder Metroidvania sag ich schon, das ist ja ein Metroid. Ein 2D Metroid zu sehen, da habe ich natürlich richtig Bock drauf. Jetzt so von dem Grafikstil, ja, der ist natürlich auffällig und ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, holt mich jetzt nicht so ab. Ich find's irgendwie, je öfter ich es sehe, desto mehr holt's mich irgendwie ab. Und ich erinnere mich, ich war damals bei hier Bloodstained, war ich auch, als die ersten Bilder da rauskamen, habe ich auch gedacht, boah, das sieht ja furchtbar aus. Und dann habe ich es aber gespielt und mich total dran gewöhnt und fand's am Ende sogar geil. Also insofern, ja, man hätte vielleicht ein bisschen mehr noch Comic-mäßiger oder Anime-mäßiger was machen können. Das hätte vielleicht auch ganz gut zu dem Franchise gepasst. Aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich es auch jetzt nicht scheiße. Also mir gefällt's ganz gut. Und worauf es für mich dann halt wirklich ankommt, ist, ob sie wirklich gutes Level-Design und gutes Gameplay da reinkriegen. Weil es wird halt jetzt nicht von Nintendo selber, also von denen, die, weiß ich nicht, Super Metroid oder so gemacht haben, entwickelt. Und da bin ich dann immer, ich hoffe dann immer, dass die da das nötige Talent und ja, die das nötige Können haben, um ein geiles Metroid einfach abzuliefern, weil wie hieß dieses Semi-2D, 3D-Ding?
Other M?
Other M. Ja, das war zum Beispiel, das hat für mich überhaupt nicht den Metroid-Charme gehabt, ja. Das hat zwar die Musik und die viele Assets von Metroid gehabt, aber es hat sich trotzdem nicht so angefühlt und das ist mir eigentlich dann am Ende das Wichtigste. Und ich meine, es kommt schon in 2 Monaten.
In 4 Monaten. Ami-Zählweise.
Oktober. 8.10. Ach so, shit.
Okay, aber ist auch nicht so weit weg. Ja. Ich habe mich richtig gefreut. Also für mich ist es das Game Day 3, muss ich sagen.
Ach, echt?
Ja, krass. Eindeutig. Okay. Also da hätte Nintendo, wenn sie jetzt nicht wirklich Zelda Breath of the Wild 2 Footage gehabt hätten, wäre das der Titel, mit dem man aussteigt, meines Erachtens. Einerseits Metroid Dread als Name ist erstmal besonders, weil das Spiel, das ist schon seit 15 Jahren im Internet
rumgeistert. Das wusste ich nicht. Ich habe das erst in der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich erfahren, dass Metroid Dread schon seit 10 Jahren oder so im Gespräch ist, dass das entwickelt wird, Gerüchte, immer wieder auf Eis gesetzt?
Es ist immer wieder mal in so geleakten Dokumenten aufgetaucht und der Name ist schon durchs Internet gegeistert. Sehr interessant, dass Nintendo jetzt im Nachhinein nach der offiziellen Veröffentlichung, da gibt's ja noch so eine schöne Documentary Featurette oder sowas, wo der Entwickler sagt, hey, wir haben 2-mal damit angefangen, gecancelt, ja, weil wir es nicht wussten, wie wir damit umgehen. Interessant ist zu sagen, Mercury Steam, die haben eben dieses Samus Returns gemacht auf dem 3DS, was ein sehr schönes 2,5D-Remake von Metroid 2 gewesen ist. Mercury Steam hatten ja vorher nur die Castlevania Lords of Shadow Games gemacht. Da gab's ja auch so ein Metroidvania-artiges Game mit, wie ist das dann? Auf jeden Fall, dass das auf dem 3DS gekommen ist, was okay war. Aber Samus Returns war besser. Und es sind ja nicht nur die, sondern es ist auch japanische Leute von Nintendo dabei, inklusive dem Sakamoto, der Super Metroid zum Beispiel gemacht hat. Allerdings auch Other M gemacht hat.
Samus Returns war doch Metroid 2 Remake.
Genau, Metroid 2 für den Nintendo 3DS. Hatte so ein bisschen mehr eine Action-Komponente, was man hier auch sieht. Ne? Da gab es diesen Counter-Move, wenn Gegner auf einen zukommen, wo man mit Timing die Gegner weghauen muss. Aber ansonsten war es eigentlich schön umgesetzt, fand ich. Und da habe ich jetzt nicht daran gesagt, oh, westliches Team, das wird nicht so geil werden oder so. Wenn man noch ein schönes Metroidvania, Metroid-Game eben, und der neue Ansatz, da war ich auch so dabei, dass die Grafik, muss man erst mal gucken, ne, das ist so desaturiert, finde ich, kann gerne auch mal ein bisschen bunter sein, kann aber auch ein Stil. Ja, mit weniger Farben, weniger Farbintensität. Entschuldigung, dass ich die gesamte Bandbreite der deutschen Grammatik und Wortfindung.
Desaturiert, finde ich.
Desaturiert. Mhm. Wahrscheinlich der Einzige, der das Wort häufiger benutzt, ne? Zu viel geschrieben in letzter Zeit. Also, ich habe aber auch schon gesehen, dass da immer noch am Spiel gearbeitet wird und anscheinend schon Footage zu sehen war bei diesen Nintendo Treehouse Streams, wo es teilweise auch noch mal ein bisschen anders ausgesehen hat. Also ein bisschen wird trotz der kurzen Zeit noch mal dran geschraubt. Und der Gedanke, dass du jetzt eher ein bisschen diese Panik hast und immer diesen Roboter hast, der dich verfolgt. Erstmal ja in den Trailern gesehen, was das für eine Geschwindigkeit noch mal reingebracht hat. Das ist auch noch mal ein bisschen was anderes, dass du nicht nur das Puzzeln und wie komme ich weiter hast, sondern teilweise auch eben diese Paniksequenzen, die ja schon so ein bisschen in Metroid Fusion auf dem GBA vor 20 Jahren oder so, dann da gab's diesen SRX-Klon mit den weißen Augen, der dich ab und zu mal verfolgt hat, der Nemesis von Metroid. Wenn sie das jetzt mit dem Mercury Steam-Leuten, mit der neuen Technik von der Switch vernünftig umsetzen, ich hätte auch gern was über Metroid Prime 4 gehört, aber ganz ehrlich, ich glaube, da hören wir erst 2023.
Ich glaube, sie haben sich dadurch ein bisschen Zeit gekauft, habe ich so das Gefühl. Ja. Ne? Dass sie haben jetzt so die Metroid-Fanbase erstmal so ein bisschen beruhigt durch so ein 2D-Metroid. Mhm. Und ich würde mal sagen, so jetzt würde man 2 Jahre nicht unbedingt mit einem neuen Metroid rechnen. Also sie können jetzt Metroid Prime 4 2024
durchaus. Da habe ich jetzt auch nicht so viel Sorgen, weil Retro Studios wieder dran sitzen. Ich meine, was war das? Bandai Namco hatten da mal mit dran entwickelt und dann wurde es gecancelt, ne?
Genau.
Ja, aber Retro weiß ja schon, was sie machen und lass denen die Zeit, die sie brauchen, vielleicht dann mal auf der Switch Pro, der Switch 2 oder Switch 4 oder was auch immer für eine Konsole da dann da sein wird. Bis dahin, ich hab's vorbestellt, ich zock's, wenn es kommt.
Ich habe so ein bisschen Sorge, was diese Roboter angeht. Das haben wir im Trailer kurz gesehen. Du wirst ja von, wie heißen die, Emmys oder Emmas oder so?
Emmy irgendwie so,
ja. Das soll ja auch dieser auch eine KI sein oder so, und du hast ja mehrere davon. Und das hat mir, also so gern ich Samus Returns auf dem 3DS cool fand, dass du immer wieder dieselben Metroids umlegen musstest, das hat irgendwann mega genervt.
Das war aber ein Metroid 2.
Ich weiß. Schon ein Metroid 2-Scheiße.
Ja. Als ich gesehen habe, Mercury Steam ist wieder mit dabei, ich habe mich jetzt nicht überschwänglich gefreut, weil ich finde so deren bisheriges Line-up nicht so mega krass, also auch Lords of Shadows 2 und glaube ich 1 haben sie mitgemacht?
Ja, also beide und den 3DS.
Ja, also ich fand den 3DS-Teil fand ich cool, also hat Spaß gemacht, aber es waren halt, keines dieser Spiele war halt wirklich so, die mir halt so richtig krass im Gedächtnis geblieben sind.
Der erste ist Lords of Shadow.
Ja, ich mochte den auch nicht.
Aber auch der war auch in Zusammenarbeit mit Kojima Productions, glaube ich. Ja,
Kojima,
haben sie auch nicht
Kojima
selber
hat
gemacht.
Nur mal drüber geschaut und gesagt, oh, den Mantel
ja, ist gut. Ja, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, was so dieses 2D-Metroid angeht. Auch, dass es so mega entsättigt ist, finde ich gar nicht so schlimm.
Das heißt desaturiert.
Ja, mal gucken. Ich bin mir noch nicht.
Ich kann das aber verstehen. Ich finde jetzt, also, die haben jetzt noch nicht ein Classic hingelegt, ne? Und das ist dann immer so, wenn du dann an so eine Marke ran darfst, ne? Aber vielleicht ist das dann jetzt der erste große Wurf von denen und die reihen sich dann ein in die Riege der ganz Großen.
Ey, und in so einer Welt, in der Hollow Knight einfach da ist, wo halt jede einzelne Ja, komm, ich will nicht wieder anfangen mit Hollow Knight.
Ich will nicht schon wieder mit Hollow Knight anfangen.
Nochmal ganz kurz zu Metroid. Ihr habt beide Fusion gespielt, oder? Auf dem GBA? Ja. Kann man das heute, also sollte man das heute noch spielen? Weil das ist ja quasi der geschichtlich der direkte Vorgänger.
Ja, finde schon.
Kannst du machen. Also, wenn du ein GBA Metroid spielst und Zero Mission noch nicht kennst, das ist das eindeutig bessere Spiel. Mhm. Das Remake vom ersten Teil ist auch insgesamt einfach ja, schöner verzahnt, Level-Design und alles. Bei Fusion kommt eben noch mal dazu, dass es so ein bisschen anders von der Ausrichtung her ist. Du hast einen größeren Story-Anteil. Da ist ja schon dieser, wie ist der, Adam-Computer, ne, der auch Metroid ADM als Charakter dann vorgekommen ist, mit dem du da immer Rücksprache hältst. Und es ist keine zusammenhängende Welt mehr, sondern du hast diese Hub-Station, von der du in kleinere Level gehst.
Aber mein also, Metroid Fusion ist doch das Remake vom allerersten.
Das ist Zero Mission. Fusion ist das mit dem blauen Anzug. Fusion,
ich komme nicht mehr durch.
Ein Virus.
Okay. Genau, wo du den blauen Anzug hast und der Virus dich dann...
In den Anime-Zwischensequenzen ist das.
Genau. Ja. Na, also der auch Zero Mission hat die Zwischensequenzen. Das kam ein paar Jahre später aus dem Bardas Remake von Teil 1. Finde ich, ist der stärkere Titel, aber auch Fusion ist immer noch ein sehr schönes Metroid.
Na gut, kann man sich, glaube ich, auf der Wii U noch runterladen.
Ja, gibt's beide auf der Wii U. Habe ich als Modul irgendwo noch.
Also. Aber das können die doch mal in den Store bringen für die Switch,
das
oder?
Das finde ich aber auch.
Ja, also, die sollten alle Metroid. Das Einzige, was du auf der Switch spielen kannst, müsste Super Metroid im Super Nintendo in der App sein.
Ja.
Weiß gar nicht, ob die anderen überhaupt gehen oder so.
Und die ganzen alten Castlevania Gameboy-Teile, Aria of Sorrow.
Da wurde gerade.
Die auch alle direkt in den Switch, alle nochmal auf der Switch zocken.
Wenn du irgendwann mal meine Aria of Sorrow-Kassette findest, gibt's gerade, ne?
Hab ich die noch?
Ja.
Ey, Gregor hat bei jedem, ich hab seit Final Fantasy Remake-Ding seit 1,5 Jahren fast.
Ich glaube, ich hab's ausgepackt. Ich habe seit Dragon Quest 7 oder 6, habe ich glaube ich
eins hast 12. Stimmt, da hast du auch noch eins. Aber in dem Zusammenhang es ist anscheinend ein Listing aufgetaucht für eine Castlevania GBA Collection. Ne? Das heißt, dass die GBA Games vielleicht dann nochmal für modernere Konsolen aufgelegt werden. Das wäre ganz cool, weil die alle gut sind auf dem GBA.
Gregor, hau mal so ein Highlight von dir raus. Was ist dir die letzten Tage?
Abgesehen von Nintendo oder so?
Hau einfach raus, was du willst.
Das, wo ich mich am meisten gefreut habe, wo nicht Nintendo dann drüber stand und nicht groß japanisch gewesen ist, war tatsächlich das A Plague Tale Sequel, was auf der Microsoft-Konferenz vorgestellt wurde, weil A Plague Tale war damals eine sehr schöne Überraschung für mich. So ein Game mit schönen so Mittelalter-Design, aber Stealth-Action, die du gemacht hast, tatsächlich auch schön gezeichneten, also nicht nur vom Visuellen, sondern auch von der Art her Charakteren, mit denen du zu tun hattest und einfach diese Sachen, dass du auch diese Rattenherden, die einerseits über dich rübergefallen sind, aber auch dann kommandieren konntest, wie das dann innerhalb des Spieles sich dann weiter gestaltet hat, war für mich eine super Überraschung, habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Und da freut mich umso mehr, dass der zweite Teil jetzt Requiem, glaube ich, heißt er, dann kommt.
Ich habe das hier mal aufgemacht und da sieht man gleich diese Rattenhorde oder was auch immer das war.
Hey, alleine so die Bildsprache da, ne? Wenn du im ersten Teil rumgelaufen bist und dann bist du einfach in so einer Farm, die von den Ratten zerfressen wurde und so ein Haufen von zerkauten Kuhleichen schlittert dann dir vor der Nase dann entlang oder so. Die haben einfach ein Gespür dafür, wie sie das so ganz eigenständig gestalten und auch gameplaymäßig habe ich das Gefühl, dass sie auf einem guten Weg sind und der zweite Teil so ein bisschen diesen Jank vom ersten Teil nochmal verbessern wird. Aber freue ich mich sehr drauf. Toll.
Hab den ersten immer noch nicht gespielt.
Ich auch nicht. Aber ich hab den angefangen. Da rennt man doch so durch den Wald und fällt dann irgendwann in ein Loch oder so. Ist das so das Tutorial, ne?
Ja.
Ey, es hat mich irgendwie so gar nicht gereizt. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie ist das mir vielleicht zu westlich oder so oder zu sehr so eine Welt, die ich schon gefühlt tausendmal gesehen habe. Ich meine, es ist natürlich grafisch super beeindruckend. Aber es hat mich nie gereizt. Also kann das nicht zeitgleich mit God of War oder so raus?
Ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendwie so Frühjahr 2019 oder wann auch immer das gewesen ist. Ich habe kurz reingeschaut und ja, natürlich, auf den ersten Blick hast du das Gefühl, sowas ähnliches habe ich schon mal gesehen. Mittelalter, Fantasy, X-Fach-Spiele, die das schon gemacht haben. Aber wenn du dich einmal so auf den Ritt eingelassen hast, und vor allem, wenn du so Stealth-Action magst, ne, so ein bisschen Metal Gear, ein bisschen anders, mit Rätseln mit drin, hat auch teilweise Zelda-Elemente tatsächlich, wie das Level-Design aufgebaut ist. Und dass du mit Jugendlichen und Kindern dann teilweise spielst, die einfach nicht durchweg Nulpen sind und die du sofort dann hassen möchtest, sondern tatsächlich auch welche, die mal ein bisschen interessant sind.
Das kam, glaube ich, so ein halbes Jahr oder ein paar Monate nach God of War.
Das kann gut
sein. Da hatte ich gerade so Vater-Sohn irgendwie.
Ja, das soll vielleicht nicht, wenn es dann um elterliche und
Beziehungen geht. Dann habe ich gedacht, jetzt schon wieder, du.
Naja.
Ja, aber es ist bestimmt super. Also ich kann verstehen, dass ihr euch da drauf
Und freut. Da kommt der erste Teil nochmal als 4K-Version für die Xbox oder so. Ne? Irgendwie sowas war das, dass sie es nochmal angekündigt haben. Also jetzt nicht, dass es das beste Spiel aller Zeiten gewesen ist, das erste, aber eins, das mich auf jeden Fall sehr mitgerissen hat und wo ich richtig Bock habe.
Ich sehe gerade, dass das Entwicklerstudio unter anderem Asobo ist. Was haben die noch gemacht?
Microsoft Flight Simulator.
Verrückt, oder?
Mhm.
Ich finde das richtig verrückt.
Asobo sagt mir gar nichts.
Ja, ich dachte immer auch, oh, das und dann noch Astrobot, aber es sind Asobi-Studios. Ja, genau. Nee, Asobo ist ein vergleichsweise ein kleines Team aus Frankreich, ne, die irgendwie Portierung vorher gemacht haben oder irgendwie dann so, was weiß ich, waren das die so Disney-Spiele Cars 3 umgesetzt haben, keine Ahnung.
Record haben die gemacht.
Wie stimmt.
Record zum Beispiel, okay, das war Moment, nicht war so das
auch
nicht
zum Zutaten? Teil von Retro auch?
Record war, glaube ich, nicht. Da war der
Leute von Retro waren.
Ja, da war der Megaman-Typ doch, der Inafune doch dran beteiligt, oder? An Record, wenn ich mich nicht irre. Habe ich aber auch jetzt nicht so lang gespielt. Also, die kamen irgendwie aus dem Nichts für mich, so Asobo-Studios. Und ja, wenn sie das und den Flight Simulator machen und beides großen Erfolg hat, habe ich nichts dagegen.
Komm, Freund, lass mal jetzt die geilen Geschütze rausholen.
Ja, Mann.
So, womit wollen wir anfangen? Mit Zelda oder mit Elden Ring? Was sagt ihr?
Das wird beides doch die ganze Zeit jetzt schlucken.
Ne? Komm, mach mal erstmal Zelda, weil Elden Ring haben wir beide auch schon drüber gelabert. So, lass erstmal Zelda.
Okay, dann lass uns erstmal den normalen Trailer von Zelda und dann können wir uns nochmal den etwas verlangsamten Trailer uns anschauen. Und ich muss sagen, der Anfang, der gibt mir schon direkt Grund zur Sorge, weil man sieht hier. Moment.
Was macht dir Sorgen?
Hier, das macht mir Sorgen.
Dass sie gleich stirbt.
Dass Zelda wieder gefangen wird und wir müssen entweder Zelda wieder befreien oder so. Finde ich schwierig.
Das wird es leider sein. Nintendo macht nichts anderes.
Wahrscheinlich muss man sie finden. Sie ist verschollen und wir müssen sie finden.
Aber das, Alter, hier bin ich schon.
Ja.
Hier
hat man. Wobei, da dachte ich zuerst, das ist ja eindeutig ein Shot aus Skyward Sword. Ja. Ne? Kommt gleich wieder das Flugtier, aber zum Glück sieht's ein bisschen anders aus.
Ja. Ich hab da, ohne Scheiß, ich muss jede jegliche Objektivität hier rauslassen. Das ist einfach nur absolut großartig. Hier hast du nicht mehr. Hier hast du
den Flammenwerfer. Das finde ich interessant.
Das ist auch super.
Neue Zeitmechanik.
Also Wasserpfütze durch Wände-Ding.
Und das ist das klassische Schloss Hyrule, was jetzt in der Luft fliegt, ja. So Super Mario-Style, oder?
Ja, also es ist halt so ganz klassisch. So Castle in the Sky inspiriert, gefühlt.
Aber dieser Shot, den finde ich interessant, weil der zeigt ja, dass die Welt ansonsten quasi die gleiche ist, ne? Also.
Das soll so ein bisschen der Gegenstand sein eben, ne? Dadurch, dass sie die Basis, Breath of the Wild das erste nehmen und dann ein bisschen was anderes draus machen, dass sie das Spiel schneller anders produzieren können, weil sie nicht eine komplett neue Welt gestalten müssen.
Schnitt 5 Jahre.
5 Jahre später. Ja, es ist ein bisschen was anderes als jetzt, wenn du Ocarina of Time und Majora's Mask nimmst, was die gleiche technische Basis hatte und dann einfach mal 1,5 Jahre nur dazwischen gewesen sind. Aber es war dann auch ein ziemlich anderes Spiel.
Das finde ich aber entscheidend, weil ich meine, wenn du 5 Jahre entwickelst, dann kannst du nicht mehr sagen, wir hatten nicht Zeit, eine Oberwelt zu kreieren. 5 Jahre finde ich auch unter heutigen Aspekten immer noch, da kann ich mehr erwarten. Also ohne dir jetzt das so zu sagen, dass es so ist, weil ich weiß ja nicht, wie die Welt wird. Aber wenn es jetzt einfach nur so eine Dark Version vom ersten Teil ist, wäre ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe, also natürlich, man kann ja in dem Spiel nicht alles sehen, aber ich habe die Karte schon sehr gut abgegrast. Man sieht ja dann in diesem Ding da seinen Path, wo man war.
Ja.
Und ich habe wirklich die sehr gut abgegrast. Und ich weiß nicht, ob ich noch mal die Motivation habe, noch mal die gleichen Berge zu erklimmen.
Der Überraschungsfaktor ist ja dann noch weg. Das Schöne war ja dann, du gehst in der Ecke und findest auf einmal einen Haufen Riesenpilze und Blitze sind überall.
Also es kommt halt drauf an, was sie dann sich einfallen lassen. Weil sie müssen sich ja was einfallen. Sie können ja nicht einfach die gleiche Welt machen und das Schloss in die Luft. Also es muss ja in dieser Welt irgendwas sein, was dich weiter motiviert. Sind es wieder diese Rätseltempel oder wird es wirkliche Dungeons geben? Ich bin mal gespannt, ob sie die Kritikpunkte, die es halt auch gab an Breath of the Wild, einerseits diese Waffen, die sich verändern, die verbraucht werden und dass es eben keine großen 6, 7, 8 Schlösser gibt, sondern irgendwelche Tempel. Da bin ich mal gespannt, ob sie dem das beibehalten oder ob sie da was ändern.
Ja, für mein Gefühl wäre das dann so, ich bin auch dabei, ich möchte nicht nochmal die ganze Welt erkunden wollen. Wenn, dann spielt es sich über der Wolkendecke ab oder kommst du vielleicht auch in den Untergrund, whatever, also dass es eher so eine Schnittstelle ist, um dann anderswo hinzukommen, wo du dann dein Erkunden machst, eben wie bei Skyward Sword, wobei es da mehr war, in den Wolken war weniger los und da musstest du immer nach unten hingehen und dann schauen, wie das alles zusammengebaut ist. Also Potenzial ist da, dass sie das eben wirklich neue Schnittstelle verwenden. Ich würde auf jeden Fall bitte, bitte richtige Dungeons haben wollen. Ne? So schön die Schreine gewesen sind, da könnt ihr die auch wieder drin Schreine haben.
War das wohl.
Ja, also von den 120 oder so, es können von mir aus ein bisschen weniger sein.
Hab die alle gemacht.
Ja.
Würde die alle nochmal machen.
Machst du ja nochmal, ne? Aber diese vier Giganten oder sowas, die hatten natürlich dann auch ihre eigenen Dungeon-like-Abschnitte, ne? Waren aber jetzt weder so komplex noch visuell interessant von den Gimmicks her aus oder was da inhaltlich mit den Rätseln gemacht werden kann, als dass die alle sich anders angefühlt haben. Ich hätte gern etwas, was an klassische Dungeons erinnert, weil das für mich das Brot und Butter von Zelda ist, ja, und so viel Spaß Breath of the Wild gemacht hat. Ich habe auch meine 120 Stunden da reingeballert und dann eben alles mir in Ruhe angeschaut. Ich würde gerne dieses Element haben, was für mich zu Zelda noch dazugehört.
Ich finde es ganz interessant, was sie dann mit dieser Welt machen. Also es ist ja schon bestätigt, dass sie die Haupt-Open World vom ersten Teil übernehmen werden und sie dann versuchen, zumindest konsequent weiterzuentwickeln. Du hast halt verschiedene Inseln. Aber ob das jetzt wieder so eine Art Skyward Sword-Geschichte sein wird von Umfang oder ob du halt wirklich richtige Plateaus da haben wirst oder ähnliches, das wird man auch noch sehen. Lasst uns mal gerne in den Analyse-Part gehen und uns das ein bisschen verlangsamt angucken. Da habe ich mit dem Deep Dive direkt angefangen. Und dann siehst du, ey, diese Inseln, die sind nicht super groß.
Sieht sehr griechisch aus gerade, muss ich sagen.
Ich finde das aber auch interessant. Man weiß nicht so wirklich, ist es jetzt wirklich ein Sequel oder ist es eher ein Vorgänger? Weil diese ganzen Divine Beasts, die du vorhin erwähnt hast, also diese Hauptdungeons, die sieht man eigentlich nicht mehr. Hier oben rechts siehst du, das sieht für mich aus wie ein krasser Dungeon.
Ja, so ein großer Tempel.
Also, aber die Frage ist, wie kommt er denn da hoch? Also er schwebt ja von oben. Ja. Auf das immer, also das ist interessant.
Und ich glaube, da diese Mechanik, die wir am Ende gesehen haben, die wird halt eine wichtige Rolle spielen.
Dass das du Durchtauchen,
dich
meinst
so,
du?
Dass, ja genau, dass du dich irgendwie so hoch katapultieren kannst. Hier hat man sehr oft spekuliert, ist es halt wirklich Link oder nicht? Und hier, der benutzt sein Sheikah-Stein gar nicht mehr. Das geht alles nur noch über seinen Arm.
Der verwandelt sich in verschiedene Sachen, meinst du, ne? Dadurch, dass er diese Schiene dann hatte.
Genau. Also dieses Tablet hat
er aber nicht diese mehr. Tropfen könnten halt was sein, wie du halt nach oben kommst.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, weil er muss ja von oben runterschweben auf diese Inseln. Das heißt, er muss auf irgendwas kommen, was noch höher ist. Und das könnten diese Türme sein.
Es kann natürlich auch verschiedene Ebenen nochmal geben. Ne? Es muss nicht ja eine flache Ebene, die Wolkenebene sein, sondern kannst du auch nochmal ein bisschen Abstufung haben. Weiß ich, habt ihr mal Skies of Arcadia gespielt auf dem Dreamcast?
Nee.
GameCube? Mm-mm. Das war dieses
mit dem Luftschiff.
Genau, dieses Freibeuter-RPG, was auch so eine große Luftwelt hatte. Ich habe genug Ärger mit dem Spiel gehabt, was das Gameplay und so weiter angeht, aber das Weltendesign da, das war so top-notch, ne? Dass du in verschiedene Ecken gegangen bist und dann mal du in den Strudel reingeraten konntest, wo eine komplett andere Welt drin war. Das eine war eher so asiatisch angehaucht.
Das war doch auch so Ecke. Xenoblade Chronicles 2.
Ja, das war auch so quasi
in der Wolkenwelt.
Die Fantasy-Star-Leute, die es damals gemacht haben. Und Weltendesign technisch, also wenn es die Abwechslung von so einem Game hat.
Skies of the Cages von den Fantasy-Star-Leuten?
Ja. Nur das Gameplay ist kacke. Aber ist wieder ein anderer.
Aber wer braucht schon Gameplay?
Wer braucht schon Gameplay? Ne? Aber da, also, es ist sehr viel möglich, was du in der Wolkenwelt eben machen kannst. Ne? Dass nicht nur dein Gesteinsbrocken da sind und da mal vielleicht ein Tempel, der danach ausschaut, sondern da kann man sich richtig kreativ ausleben. Da habe ich auch damals den Vergleich tatsächlich mit Wind Waker gemacht, weil Wind Waker war so lahm mit dem ganzen Wasser, wo da einfach so wenig dann abgegangen ist. Dass ich sagte, da hat Skies of Arcadia die Vorteile.
Puh, Alter. Ich weiß es nicht.
Ja, es wird schon gut werden. Also das ist das Ding, selbst wenn jetzt da noch Zweifel sind, weil wir nicht wissen, wie das alles gefüllt wird oder so. Ich bin so relaxed, wenn Nintendo 5 Jahre an einem Zelda entwickelt. Also da muss schon, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das scheiße wird.
Da musst du dazu sagen, Corona hat ja auch eine, glaube ich, relativ große Rolle gespielt. Die haben das alles von zu Hause aus entwickelt, also jetzt zumindest die letzten 2 Jahre. Sie haben das auch als Grund genannt, dass Spiele verschoben werden. Und ich gehe fest davon aus, dass dieses Spiel eigentlich für dieses Jahr geplant war.
Ja, das Jubiläum.
Ja. Und dass sie das dann aufgrund des ganzen
so viel,
Corona-Fuck-Ups nicht hingekommen haben.
Das hätte auf jeden Fall gepasst. Also ich hätte mir zumindest gerne noch mal irgendwie so eine Collection gewünscht, so wie es bei Mario gewesen ist. Weil so der kleine Traum im Hinterkopf ist, dass die 3DS-Teile mal
ich wette, das kommt noch
übersetzt werden, weil dann die beiden Remakes, also Ocarina und Majora's Mask und A Link Between Worlds, wäre ganz geil, wenn du die dann mal auf der Switch bekommst. Dafür kriegen wir jetzt Skyward Sword in einem Monat. Wir kriegen im nächsten Jahr Breath of the Wild 2 und Zelda Game & Watch. Ich hab's mir übrigens vorbestellt.
Ich gehe fest davon aus, dass wir sowohl Twilight Princess als auch Wind Waker noch für die Switch bekommen. Definitiv.
Das sollte auf jeden Fall sein. Ja, eigentlich ist es auch logisch, dass die in einem Dreierpack mit Skyward Sword reinkommen, aber Nintendo nimmt den Vollpreis für Skyward Sword HD.
Hast du Skyward... Ach, ich erinnere mich, als du mal das Skyward Sword gespielt hast.
Ja, ich war nicht der größte Fan davon. Muss ich sagen.
Hatte sehr große Vorbehalte gegenüber dem Spiel. Hab das jetzt vor ein, zwei Monaten nochmal nachgeholt. Anfang ist grauenhaft.
Ja.
Gegen Ende wird's nochmal grauenhaft, aber dazwischen ist das ein fantastisches Spiel.
Ja, ich bin über den Anfang dann gar nicht mehr weg. Ich habe so, weiß ich nicht, 4-5 Stunden.
Super lange hat mich.
Und dann hatte ich, das fängt ja da in dem Wolkenreich da an und kleiner Link und weiß ich nicht was. Und da habe ich gedacht so, ah Leute, ey, ich zock das. Das war also Zelda 1 war eines der ersten großen Spiele, die ich mich erinnern kann, die ich gespielt habe. Und ich kann das einfach nicht. Ich will das nicht zum 10.000. Mal durchkauen und alles. Das hat mir bei Breath of the Wild so gut gefallen. Du wachst da in diesem Tempel auf, zack, du bist im Spiel, let's go. Aber erst noch mal durchs Kikuriki-Dorf und noch mal mit dem Dorfältesten sprechen und oh, ist das mein Schild? Und,
Link, du bist eine feige Sau.
Ehrlich, nee, komm. Wir können doch nicht jedes Mal so tun, als ob das unser erstes Zelda ist. Das ist doch Quatsch. Also aber ich glaube schon, wie gesagt, Nintendo hat ja immer eine hohe Qualität, also ich will das auch gar nicht sagen, aber irgendwann war ich so ein bisschen, bis Breath of the Wild war ich dann auch, Twilight Princess habe ich nicht durchgezockt, obwohl mir das ganz gut gefallen hat, aber ich war dann, irgendwie war ich Zelda müde.
Ey, ich habe die großen 3D-Sachen habe ich letztes Jahr eigentlich fast alle nochmal gespielt.
In den Twilight und Wind Waker in den HD-Versionen oder?
Alles in den neuesten Versionen.
Weil die ja auch schon ein bisschen gerafft sind in den HD-Versionen.
Genau, also ne? Wind Waker profitiert so krass davon, dass das am Ende so ein bisschen stramm gezogen wurde und dass du nicht ewig lang rumsuchen musst. Wind Waker auch überraschend gut gealtert, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Was so Komplexität angeht, ist das nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit so einem Twilight Princess oder mit einem Skyward Sword oder so. Aber richtig schönes Wohlfühl-Zelda einfach. Ein
sehr sympathisches Zelda,
finde ich.
Das glaube ich auch noch von mir.
Wind Waker Alter, Handy, was, hast du die halbe Bibliothek von Gregor zu Hause? Würdest du Skyward Sword noch Leuten empfehlen für die Leute, die
also,
jetzt
Ich kenne ja nur die alte Version, deshalb hoffe ich bald mal an das Remaster zu kommen, um mal die Vergleiche zu ziehen. Ich habe es öfter schon gesagt, für mich ist Skyward Sword zur Hälfte bis zwei Drittel ein brillantes Spiel und ein Drittel komplette Wiederholung. Ne? Ich muss den bestimmten Bosskampf nicht 6-mal machen oder dreimal ist er ja im Spiel und x-fach, um eine Kiste zu öffnen, muss ich die erstmal in der Luft markieren und dann wieder nach unten reisen und alles. Also die haben die Spielzeit so enorm gestreckt bei diesem Game, dass die richtig guten Teile dazwischen dann auch davon betroffen wurden. Und wenn das zumindest ein bisschen oder vielleicht sogar sehr gut dann gerafft und angepasst wird jetzt mit der HD-Neuauflage, könnte ich mir das gut vorstellen. Es könnte ein bisschen schwierig sein, weil dieses Wiegefuchtel war anstrengend.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Habt ihr das mit der Wii-Fernbedienung?
Ja. Musst du ja. Es gibt ja keine andere Möglichkeit.
Ich fand das teilweise arg. Richtig, richtig scheiße. Ja. Das hat richtig genervt. Deswegen finde ich das großartig, dass sie es zumindest mit der Switch versuchen.
Du wirst ja mit dem rechten Stick dann quasi diese Slashes dann machen müssen. Was auch selbst mit diesem V-Motion Plus Add-on, es sollte ja genauer funktionieren.
Trotzdem, grauenhaft.
Schräg oder sowas da reintun als vorher. Bei Twilight Princess hast du ja nur so quasi gewackelt mit der Hand die ganze Zeit, um mit dem Schwert zu hauen. Es war nicht geil. Ne? Und ich hoffe, dass das zumindest mit dem Stick jetzt vernünftig geht.
Ja, mal gucken. Wenn ihr einen Wunsch hättet bezüglich Zelda Breath of the Wild, was würdet ihr euch am ehesten für die neuen Titel erhoffen?
Ich würde mir noch ein bisschen geilere RPG-Elemente wünschen. Ich weiß, es ist Zelda, es ist kein RPG und so, aber das mit den Waffen hat mich schon in meinem Drang, die Welt abzusuchen, oftmals ein bisschen genervt, weil ich hatte am Ende irgendwie 20 Waffen, die ich alle mich nicht getraut habe zu benutzen, weil sie dann kaputt gehen und hab dann immer irgendwie so einen Boomerang oder so genommen, weil damit geht's halt auch, kostet halt 2 Schläge mehr und es war ja nicht so schwer. Und das hat für mich nicht so funktioniert. Ich möchte, wenn ich eine Waffe finde, dann das Gefühl haben, alter Schwede, das ist mein neues Baby, damit komme ich an einer anderen Stelle jetzt weiter oder so. Das hat mir so ein bisschen gefehlt auch. Dass die Welt zwar einerseits so frei war, aber manchmal hat mir so ein bisschen Guidance gefehlt. Also klar, du hast die Main Quest und so, aber ich bin teilweise so oft abgekommen vom Weg und von der eigentlichen Reise. Manchmal war es mit zu viel Freiheit, tatsächlich, muss ich sagen. Es war zwar auch die Stärke des Spiels, aber wenn ich mir jetzt was wünschen würde fürs Neue, wäre es dieses wieder eher ein klassisches Waffensystem oder dass man vielleicht 5, 6 geile Waffen findet und dann beides oder so macht. Und ja, wie gesagt, dass man so ein bisschen mehr noch so Metroidvania-Elemente macht, dass ich nicht von Anfang an direkt, also gab's da ja auch, kannst nicht direkt ins Schneelevel ohne irgendwie die richtige Ausrüstung oder so, aber das noch ein bisschen
ausbauen.
Ja, noch ein bisschen ausbauen, so dass ich noch mehr, oh, irgendwann komme ich dahin und so. Also es gab das schon. Jetzt werden 10.000 Leute sagen, gab's doch genau, du kannst nur mit der Feuerrüstung in den Vulkan und so weiter. Aber ja, das noch ein bisschen mehr. Ich habe mich zu sehr verloren in der Welt manchmal.
Okay. Gregor, wie sieht's bei dir aus?
Wenn ich mir eine Sache wünschen würde, wäre es, gib mir spielbare Parts mit Zelda. Ne? Ja, weil, das hast du ja am Anfang mal erwähnt. Ja, es sieht wieder danach aus, Zelda wird entführt und jetzt muss Link wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Ne?
Ja, mach das mal, find ich auch
mach mal ein bisschen was leider. Anderes. Von mir aus kann auch Zelda der spielbare Charakter sein oder macht Link ein bisschen variabler, dass ich mir aussuchen kann, vielleicht einen weiblichen Link und nicht diese verzerrte Version bei hier, wie heißt es nochmal, das Action-Game von Tecmo Koei, Age of, ja, da gibt's auch Link.
Hyrule Warriors?
Ja, da gibt's ja auch den weiblichen Link.
Ach so, ja, die du spielen ja, kannst. Ja,
ne?
Ja,
oder sowas. Ja. Gib da einfach so ein bisschen mehr Varianz, weil es muss nicht immer nur Link, der Charakter, der nichts macht und nichts sagt, dann der.
LinkedIn ist doch eine Jobbörse.
Ja, wahrscheinlich, ne? Eine Jobbörse und die weibliche Version von Link in den Action-Games. Aber warum nicht zum Beispiel selbst.
Und die Dungeons, wenn, hast du gesagt.
Hättest
du
und die Dungeons natürlich, aber das sehe ich als Grundvoraussetzung, sonst fuck you, Nintendo. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Aber auch von mir aus, selbst wenn Zelda nicht sich exakt wie Link steuert oder die gleichen Fähigkeiten hat, warum nicht mal Abschnitte, wo sie ganz eigene Fähigkeiten hat und selber mal was machen kann. Das fände ich vielleicht eine nette Abwechslung dazwischen. Wenn die, deren Pfade sich trennen und am Ende des Spiels wieder zusammenkommen, dass sie zusammen zu einem Ziel arbeiten. Das wäre vielleicht ganz cool.
Ich würde das alles nehmen. Ich würde das alles sofort spielen wollen. Wir sind gespannt. 2022 soll das alles für die Nintendo Switch rauskommen. Vorher im Januar kommt ein anderes Spiel raus, und zwar nennt sich das Elden Ring. Und zwar das neue Spiel von From Software mit George R. R. Martin, der die Lore geschrieben hat, oder zumindest
vor so das 5 Jahren World war er fertig, Ring. Ne? Habe ich gelesen.
Habe ich jetzt auch mitbekommen. Leute, wie waren so eure Emotionen, als ihr das gesehen habt? Hat euch der Trailer abgeholt oder seid ihr noch ein bisschen vorsichtig?
Nee, ich bin nicht vorsichtig. Ich hab den Trailer abgeholt. Und das Ding ist halt, dass. Ja, ich habe das ja auch schon gesagt. Ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen ein Best of From Software. So als ob jedes andere Spiel, das sie gemacht haben, war wie so Training für Elden Ring. Weil ich sehe Versatzstücke aus so ziemlich allen Spielen. Du hast so die Vertikalität aus einem Sekiro, du kannst springen und so weiter. Ich sehe Sachen aus Bloodborne, ich sehe Sachen natürlich aus Dark Souls, ganz klar. Und ich sehe auch übrigens natürlich auch kein Geheimnis, sehr viel aus Breath of the Wild, weil das, glaube ich, auch hat ja Miyazaki auch gesagt, einen mega Einfluss auf ihn hatte. Und deshalb ist es eigentlich auch genau das, es wird, glaube ich, genau das, was ich erwartet habe, so ein Dark Souls Breath of the Wild Mix, und ist eigentlich auch einfach 100% das, was ich mir wünsche. Die Vorstellung, dass ich halt eine riesengroße Welt jetzt habe, es soll, glaube ich, 6 Welten sozusagen geben, die mehr oder weniger auch zusammenhängend sind in einer großen Welt, aber es gibt so 6 Demigods, heißt es. Das sind wahrscheinlich dann die 6 Oberbosse, die man halt killen muss, die ihre eigenen Welten haben. Und die Vorstellung für mich, durch diese Welt zu reisen und irgendwo was zu finden, und jeder, der die Souls-Spiele oder die From-Software-Spiele kennt, weiß ja, wie viele Geheimnisse es da gibt, die du gar nicht unbedingt findest beim ersten Playthrough oder so. Wer legt sich 30 Sekunden in ein Vogelnest, um zu gucken, ob dich das noch mal irgendwo hinbringt? Und wenn ich das jetzt auf so eine Riesenwelt übertrage.
Alter, Eddie, du pumpst mich gerade richtig
auf. Ja, Mann, Alter, es wird der Hammer. Es wird so geilen Scheiß geben. Die Leute werden wahrscheinlich noch Jahre danach irgendwas finden oder so. So wie jetzt, wie sie bei Bloodborne noch in irgendwelchen Chalice-Dungeons irgendwelche Sachen gefunden haben oder so. Für mich wird in meinem Kopf ist es einfach das Masterpiece von FromSoft.
Uiuiui, richtig große Erwartung.
Storytelling von George R. R. Martin, also für alle, die das Lied von Eis und Feuer gelesen haben, also wirklich jetzt nicht nur Game of Thrones geguckt, sondern die Bücher von George R. R. Martin gelesen haben, die wissen ja auch, was der Typ einfach drauf hat, um Charaktere zu schreiben, um Welten zu bauen. Und das ist für mich so ein, ich kann's gar nicht sagen, das ist so ein Match in Heaven. Also der denkt sich eine Welt aus und eine Story und so weiter und gibt es dann an Miyazaki-san und der baut ein Dark Souls da drauf. Alter Schwede, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin in einer Simulation und die geben mir jetzt einfach nur noch den geilen Scheiß, weiß ich nicht, aber Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde am Ende, ja. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Oh Gott, ich könnte heulen, wenn ich das sehe. Und das ist schon in einem halben Jahr.
Wir haben aber schon so viele, also Souls Games erlebt. Ich bin mir sicher, dass sie nicht enttäuschen werden.
Nee, die werden nicht enttäuschen.
Das Schöne ist, bei all der Souls-Müdigkeit, die man natürlich haben kann nach fast einem Jahrzehnt oder nach über einem Jahrzehnt von Souls Games und vielen Spielen, die dann die Art nachgemacht haben, ich kann alle paar Jahre immer wieder mal ein From Software Action RPG mitnehmen, ob jetzt Bloodborne draufsteht, Dark Souls, Demon's Souls, Elden Ring. Für mich sah es eben, das habe ich dann auch nach dem Trailer gesagt, das sieht super aus. Ich habe vollkommen Bock drauf. Ich muss gucken, wie dann George R. R. Martin drin verbaut wird, weil ich glaube eher, dass es jetzt nicht so sein wird, dass wir ellenlange Cutscenes oder sowas haben, aber dass er so eine World Bible oder so geschrieben hat. Ne? Das hat man ja schon gesehen. Mhm. Das ist die Welt, da geht es drum, das ist die Story im Hintergrund, aber dass es dann eher klassisch From Software-mäßig geäußert wird in der Welt, dass du eben nicht dann lange Gespräche hast, sondern eher, dass die Umgebung dann die Geschichte erzählt, die George R. R. Martin dann so dafür als Setting gemacht hat. Wie die Open World sich äußert, muss man auch nochmal schauen, was bedeutet das ganz genau eigentlich. Heißt das, ich bin auf einem riesigen Feld unterwegs und kann dann von ganz weit hinten Riesengegner aggro machen, die dann auf mich zustürmen und alles. Keine Ahnung, ne? Also das gibt nochmal Potenzial, da mal ein bisschen was anderes dann reinzutun. Und Demon's Souls war so ein netter Happen jetzt im Remake nochmal, den sich zwischendurch mal zu geben. Aber das richtige Festmahl wird dann jetzt da kommen. Und ich fand, das sah jetzt auch nicht schlecht aus oder sowas. Habe ich auch ab und zu mal noch gelesen. Nicht, von wegen, ja, dass ich grafisch nochmal mehr flashen können oder so, ging mal im Internet rum. Finde ich jetzt nicht. Das sieht wie ein gutes Spiel aus. Ne? Und das spielst du dann entweder auf deiner geilen Grafikkarte, die du gerade noch bekommen hast, oder der neuen Konsole, oder eben spielst mit 30 Frames auf der PS4, geht auch.
Ich freue mich echt am meisten darauf, dass sie halt diese Sekiro-Elemente drin haben. Weiß nicht, konntet ihr mit dem Spiel was anfangen? Habt ihr es?
Ja, voll.
Nee?
Doch, aber ich habe schon gemerkt, es ist nicht meins. Nee. Ich will RPG und nicht Action-Adventure.
Also ich hab's geliebt. Ich find's hat genau die gleichen Trigger-Points wie die anderen Spiele. Es war mir ein Ticken zu hart stellenweise. Mhm. Also mit den Bosskämpfen vor allem. Mein größter Kritikpunkt an Sekiro war, dass du die Bosskämpfe doch nicht die Freiheit hattest, die dir das Spiel manchmal vorgegaukelt hat.
Du hast einen Weg, du hast den
Ende. Genau, im Prinzip war es am Ende wie ein B-Money-Spiel, wo du wirklich, oder wie Guitar Hero oder so, wo du genau zum richtigen Zeit die richtigen Tasten mehr oder weniger drücken musst. Das ist dann zwar geil, wenn du es kannst, aber da hat mir so ein bisschen die verschiedenen Herangehensweisen gefehlt, dass ich den Boss auch ein bisschen austricksen kann und dass Leute, die wie ich vielleicht die Reaktionszeit von einem vollgefressenen Elefanten hab, dass die auch Spaß haben. Und für mich ist es so, ich habe es ja bis heute nicht durchgespielt, weil ich beim letzten Boss hänge.
Boah, was für ein elender
Boss. Ja, und ich habe einfach, bei mir ist es so, für mich ist dann irgendwann so, soll ich jetzt wirklich 30, 40, 50, 60 Mal gegen den kämpfen, nur um die Credits zu sehen? Mhm. Das reicht mir nicht so. Und das war das Einzige, was ich so an Kritik hatte, dass auch oft das Belohnungssystem, was ja FromSoft eigentlich gemastert hat, zwischen Frust und Belohnung, das hat manchmal nicht gestimmt. Du hast teilweise stundenlang gegen einen Boss gekämpft, tagelang. Ich hatte manchmal Schiss, ans Pad zu gehen, weil ich dachte, oh nein, heute muss ich wieder gegen den kämpfen. Mhm. Und dann gab's nicht die richtig geile Belohnung, die mich viel krass besser gemacht hat. Trotzdem, das Leveldesign, die Geheimnisse, die Welt, auch das Gefühl vom Kampfsystem, wie die klingen aufeinander, das Gefühl, wenn du Genichiro zum ersten Mal, nachdem du 10-mal gescheitert bist, wirklich die Fresse polierst und dir vorkommst wie so ein Großninja, wie so der fucking Boss. Das haben sie schon geil hingekriegt. Und wenn ich jetzt lese, dass Elden Ring eher wieder Richtung Souls wird, vielleicht auch ein bisschen leichter wird. Das heißt ja nicht, dass es leicht wird.
Dark Souls 3 Schwierigkeitsgrad, was für mich schwierig genug ist.
Dark Souls 3 Schwierigkeitsgrad reicht völlig. Ist ja nicht so, dass wir da nicht trotzdem 2000 Mal sterben. Ey, ja, dann muss ich sagen, komm. Also, ja, und wie du sagst, die haben ja auch viel gelernt aus Sekiro, ne? Ja. Gerade diese Vertikalität. Am Anfang habe ich auch gedacht, ein Souls, wo man springen kann und von oben runterhüpfen kann, also wird das was? Ja, das haben sie auch gut gemeistert. Mhm. Also, ach, es wird einfach so gut, Leute.
Das ist unglaublich, dass From Software war mal so eine Drecksklitsche, ey. Also in übertragenen Sinne, weil sie einfach nur, also sie waren sehr bunt in ihrem Spieler-Output, aber da gab es eben solchen Käse wie Eternal Ring haben sie gemacht. Das ist vielleicht der Vorgänger von Elden Ring.
Eternal Ring?
Eternal Ring, ein Launch-Titel für die PS2.
Falls du mal aber guckst. Sie haben auch schon immer so mit Tenchu oder Kingsfield und so, sie haben immer so eine Vision gehabt, habe ich das Gefühl.
Bei Tenchu hatten andere vorher gemacht. Das war nicht
okay, aber trotzdem, sie haben immer irgendwie, ich finde, wenn man die Biografie, die haben ja auch noch Armored Core hieß es, ne?
Armored Core war das andere. Da möchte ich gerne, macht lieber Souls-like-Titel. Ja,
aber ich finde, man erkennt so, dass das so ein Entwicklungsprozess ist bei denen, ja? Und ich finde es ja auch gut, dass immer noch Miyazaki da so drinne ist, weil wenn wir zum Beispiel über Nintendo reden, wie viele Franchises, die ein Miyamoto zum Beispiel mal gestartet hat, aber da steckt gar nicht mehr wirklich drinne. Da sind jetzt irgendwie 70 andere Departments, die das entwickeln und er guckt vielleicht noch mal drüber und gibt seinen Stempel drauf. Aber bei Elden Ring zum Beispiel bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Miyazaki da alles überwacht. Und das merkt man dann, glaube ich, auch. Weil bei Dark Souls 2 hat er es nicht gemacht. Und da hast du es auch gemerkt. Ist kein schlechtes Spiel, aber es hat nicht den Qualitätsstandard, den die anderen Souls-Spiele haben, wenn er dabei ist. Und jetzt ist er dabei, Leute.
Es gibt wirklich ein FromSoft-Spiel, das Eternal Ring heißt.
Ja, Launch-Titel für die PS2 gewesen.
Ich habe das hier mal aufgemacht.
Eternal Ring, Evergrace, Forever Kingdom oder sowas. Da gab es teilweise, das so, die hatten natürlich auch ihre Fans, aber waren keine mega geilen Spiele. Und die hatten auch einen super bunten Output während der PlayStation 1 gehabt. Da gab es ja auch Survival-Horror-Games zum Beispiel. Echo Knight habe ich hier auf dem Sender mal gespielt.
Clock Tower, oder war das nicht auch von denen?
Clock Tower war nicht von denen, aber Kingsfield ist natürlich die große Serie. Das würde ich mir vielleicht mal wünschen, nicht unbedingt ein neuer Kingsfield-Teil, aber das soll ja so der inoffizielle Vorgänger von Souls so ein bisschen gewesen sein. Vielleicht mal so ein bisschen eine RPG in der Richtung von so Bethesda-RPGs, also Ego-Perspektive und dann eher der Rollenspielaspekt, aber mit From-Software-Qualität.
Ja. Gucken wir uns mal, gehen wir mal in da, die...
Siehst du? Na, das ist so eindeutig hier...
Das ist ja quasi ein Kingsfield-Nachfolger.
Ja. Da geht's so richtig ab. Das reizt die PS2 richtig aus. Da, guck mal.
The one ring. I will bring it to you.
Zack. Oh Gott.
Nee, komm, lassen wir's.
Hoppeldi hopp.
Lassen wir's gut. Dann gehen wir in den Analyse-Part gerne wieder. Das bedeutet eigentlich nur, dass ich auch wieder den Trailer in 50% rausgehauen habe und dann können wir uns das nochmal in aller Ruhe anschauen. Hab mir ein bisschen was dazu angelesen oder zumindest versucht anzulesen. Wird halt wieder richtig viele Berserk-Elemente haben, also dieser Manga, wo Dark Souls sich schon sehr stark von bedient hat. Du wirst hier hast du verschiedene Elemente. Eddie hat's auch gerade angesprochen, dass man verschiedene Bosse besiegen wird, die jeweils ihr eigenes Gebiet haben. Und was ich auch geil finde, die haben keine vorgegebene Reihenfolge. Du kannst in jedes Gebiet rein, wann immer du möchtest.
Schön dann, Zelda-Style, ne?
Ja, und das ist wirklich, Alter, das ist eigentlich so mein Traum-FromSoft-Spiel eigentlich.
Ja. Und was halt, also sie haben auch wieder Multiplayer, PvP, Koop wird es wieder geben. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass du in dieser Open, also dass es wieder ein Hub auch geben soll, zum Beispiel. Ja. Und diese Open World, da hat auch Vati Vidya ein schönes Video gemacht, dass es halt verschiedene, hier sehen wir es zum Beispiel, die ziehen ja irgendwas irgendwo hin. Und das heißt, du musst natürlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um gewisse Dinge sozusagen zu erleben, weil wenn du später irgendwo bist, dann haben die das Ding halt woanders gezogen. Ja, ja. Und das wird sehr interessant zu sein, wie FromSoft.
Du musst die gute Stelle abpassen.
Ja, wie auch wie die Zeit, welche Rolle spielt Zeit in diesem Spiel? Mhm. Also gibt's gewisse Events, und das kennen wir auch von gewissen Quests, Questlines von FromSoft-Titeln, gibt's gewisse Events oder Dinge, die nur zu gewissen Zeiten passieren. Und das finde ich relativ spannend. Das hatten wir schon im Ur-Demon's Souls, wenn du überlegst an die World Tendency oder so, dass du also gewisse Sachen verändern die Welt und das den Impact auf die Welt. Das finde ich ein super spannendes Thema. Weil was ist, wenn wir jetzt den ersten Boss zum Beispiel killen oder einen Boss killen? Hat das eine Auswirkung auf, auf die Welt? Spricht sich das rum? Wird das Dinge verändern und so? Also da gibt's so viele Faktoren, die noch ungeklärt sind, aber wo ich Potenzial sehe.
Und natürlich gleich sehen wir das wichtigste Element im Spiel, der Double Jump vom Pferd.
Ja, Mann, wie geil ist das?
Erstmal hochspringen und gleich Double Jump vor dem
Pferd. Ja, und das Pferd hier sehen wir, er springt vom Pferd in den Kampf, das Pferd vanished, also verschwindet. Ja. Auch hier wird's interessant sein, Miyazaki hat im Interview gesagt, es gibt hunderte von Waffen und du kannst im Gegensatz zu Souls, kannst du die Special Skills, kannst du die wohl unter den Waffen verteilen oder pro Waffe irgendwie machen. Also es ist jetzt, es soll sehr viel Freiheit geben, was die, was das Equipment und die Verteilung der Skills und der Fähigkeiten und so angeht. Da bin ich sehr gespannt. Da muss ich so ein bisschen an Diablo 3 denken mit den nicht Orbs, aber wo du die Skills miteinander kombinieren kannst und je nachdem, wie du sie kombinierst, ergibt sich daraus wieder Neues. Aber wir sehen, teilweise sehen wir hier auch Animationen, die wir schon aus anderen Teilen kennen.
Gendorf, ja.
Wie bitte?
Gendorf war das.
Gendorf, gerade, ne?
Ja, es ist schon abgefahren. Also es gibt auch überraschend viele Ghibli-Elemente. Also du hast vorhin dieses dieses riesige Vieh gesehen, das auf vier Beinen läuft. Das ist so eine wandelnde Schlossgeschichte. Dann hast du hier das Pferd, das so ähnlich aussieht wie das Reittier aus Prinzessin Mononoke. Das hast du halt bei Zelda auch, oder zumindest bei Breath of the Wild. Und dazu kommt, dass du halt von jedem Spiel, von Sekiro, von Dark Souls und von Bloodborne, wir haben vorhin diesen wolfsähnlichen Gegnertyp gesehen oder Freundtyp, wie auch immer. Du hast halt von allem was drin und das auf dem Papier fühlt sich das schon fast zu gut an. Hier hast du schon wieder Bloodborne-Elemente.
Das einzige Problem ist, dass das Spiel zu gut ist.
Mhm. Hier hast du Stealth-Mechaniken.
Ja gut, die hattest du in Sekiro zum Beispiel, ne? Genau. Kann sich ja auch im tiefen Gras verstecken und ja. So. Das meine ich halt. Die haben ein Best-of all ihrer Spiele zusammengenommen. Und ja, diese Spirit-Animals und so, die spielen ja auch irgendwie eine Rolle. Weiß man auch noch nicht so genau. Und da habe ich schon so Bock drauf, wie der Typ da steht. Ey, alter Schwede, werde ich den killen.
Diese Handspinne hier auch.
Und was ist denn das, bitte? Es ist in jedem, guck mal, every shot a painting. Du denkst dir doch, bei jedem ist doch mehr Kreativität drin als bei 90% aller anderen Spiele irgendwie. Keine Ahnung. Ich will nicht haten. Jeder soll seine Spiele spielen, die er mag und so, aber Gott, ich bin verliebt. Guck doch mal.
Ey, wird das, ich weiß nicht, ey.
Da steht sogar Ede drin, wenn du das
Edenring.
Edenring. Es ist einfach Edenring, das Spiel.
Oh je.
Ich will nur noch dieses Spiel spielen. Ich will das niemals auf.
Scheiße, man müssen.
Was, müssen wir unserer journalistischen Pflicht nachkommen und nicht gehypt
werden? Wir übertreiben es.
Klatschweiber sein.
Aber ist doch auch schön. Ich meine, das ist zum Beispiel, was ich auch immer sage. Egal, ob das bei einem Urlaub oder bei einem Spiel ist, also Vorfreude oder bei Filmen. Ja, es gibt ja so Leute, ich gucke mir keinen Trailer an, ich will nichts darüber wissen. Kann ich verstehen, kann man auch so machen. Bei mir ist es so, ein bisschen was will ich immer wissen. Ich muss nicht alles wissen, gerade bei einem Film oder so. Aber der Weg ist ein bisschen auch das Ziel. Die Freude auf so ein Spiel, die gehört doch auch dazu. Dass ich jetzt so froh bin und mich auf Elden Ring freue und denke, oh, im Januar, da kommt dieses geile Geschenk für mich. Das ist doch auch geil. Das ist wie früher Kindergeburtstag, wo du wusstest, ey, noch 6 Monate, ich habe Geburtstag, ich bin schon aufgeregt.
Ja.
Und so ist es. Das ist diese kindliche Vorfreude, die ist doch Teil des Ganzen.
Problem ist, diese kindliche Vorfreude mit, ey, uns erwarten ein richtig geiles Geschenk im Dezember mit Cyberpunk 2077.
Ja. Aber
das ist doch gerade rausgekommen für PS4.
Aber da muss man auch mal, ey, ganz ehrlich, Leute, klar, ist immer das Potenzial zur Enttäuschung da, aber weil jetzt mal ein Spiel nicht so abgeliefert hat, wie man sich's vorgestellt hat oder so, finde ich, tut man dann auch unrecht.
Sollte sich das nicht mies machen,
man
kann, ja.
Also, ne, man muss das auch einzeln bewerten. Ich habe auch Leute schon gesehen, die irgendwie in Foren geschrieben haben, das kommt niemals im Januar 2022 raus, ja. Die werden schon abgestraft, die haben noch gar nichts falsch gemacht. Wenn die's verschieben und's dann 5-mal verschieben und's dann immer noch scheiße wird und Bugs hat und weiß ich, dann hauen wir drauf. Dann ist es auch okay, dann kann man's auch kritisieren. Aber jetzt im Vorfeld draufhauen, weil irgendjemand anderes was gemacht hat, finde ich auch Quatsch. Lasst uns drauf freuen. FromSoft hat sich, finde ich, in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall das Recht erkämpft, dass man ihnen vertraut und dass man sich auf ihre Sachen freut. Sie haben immer abgeliefert, sie haben immer neue IPs rausgehauen, sie haben nicht irgendwie den 7. Teil gemacht wie andere Franchises, sondern quasi am Höhepunkt haben sie immer gesagt, so, jetzt machen wir komplett was Neues, jetzt machen sie wieder was komplett Neues. Und es gibt ja sogar Gerüchte, dass noch an einem Bloodborne 2 gearbeitet wird. Stellt euch das
komplett vor. Neues.
Wenn das auch noch rauskommt, Alter, dann ist es
bei all den Cyberpunk-Unkenrufen, man muss jetzt sagen, From Software haben sich, glaube ich, gerade in dem Spiel, was wir so in dem Trailer gesehen haben, auch besser bewiesen. Weil Cyberpunk hatte so große Ambitionen, wo es hieß, wir erfinden alles neu und es wird so interaktiv sein und so weiter und so weiter. Und da sehen wir, dass eigentlich alles nur Kulissen waren. Und dahinter nicht so viel passiert ist. From Software haben auf jeden Fall sich besser bewiesen mit der Varianz, die Ede erwähnt hat, mit einfach, dass die auch abgeliefert haben, immer wenn es darauf ankam. Und selbst wenn nicht die enorme Spieltiefe drin ist, die wir uns wünschen, mit all dieser Abwechslung, sondern im gewissen Maße reduzierter oder ein bisschen Makulatur, auf dem einen oder anderen glaube ich nicht, dass wir so einen Totalausfall wie Cyberpunk haben werden.
Ja, ey, Hype und dieses ganze Thema dahinter finde ich spannend. Bin ich aber auch bei dir, Ede, dass man da nicht irgendwie...
Weißt doch, Hype-Kultur auf Twitter.
Man sollte da nicht ironisch draufhauen. Vielleicht ein bisschen verantwortungsvoll. Da nehme ich mich auch in der Pflicht mit Zelda. Also ich bin da auch viel zu drüber. Versuche mich da auch wieder so ein bisschen zu bremsen. Aber gleichzeitig, man will sich halt diese... Es passiert so viel Scheiße auf der Welt. So viel.
Will man doch mal was freuen, ey.
Ja.
Lass doch mal freuen. Aber okay, als Journalist sind wir kritisch, sagen wir, okay, grafisch. Ja, komm, wenn ich was kritisieren soll bei Elden Ring, dann kann ich sagen, es ist nicht PlayStation 5 exklusiv, das sieht man dem Spiel leider an. Ne? Wir haben vorhin bei Ratchet & Clank drüber gesprochen, dass natürlich ein Spiel, das cross-plattformmäßig released wird, wahrscheinlich dann immer auch grafisch eben, es wird wahrscheinlich nicht mal so gut aussehen wie Demon's Souls, gehe ich von aus. Ja, weil Demon's Souls konnte sich konkret auf die neue Plattform konzentrieren. Aber ich kann auch dieses Argument direkt wieder entkräften, weil ich habe noch nie ein From Software Spiel wegen der Grafik gespielt, sondern ich habe es trotz der Grafik gespielt. Und deshalb, also kann ich verstehen. Und wenn Leute einfach generell sagen, ja, es ist wieder diese FromSoft-Formel. Ja, das kann man dem Spiel natürlich dann, den FromSoft-Spielen dann irgendwie vorwerfen. Aber dann denke ich mir halt, ja, okay, aber das ist so, wie wenn du Schokolade kaufst, sagst, es schmeckt ja schon wieder nach Schokolade. Also, dann ist es vielleicht nicht für jedermann. Das muss es ja auch nicht sein. Manche Leute mögen Dark Souls nicht oder Bloodborne oder was auch immer. Ich glaube, die dürfen dann halt einfach nicht die Erwartung haben, dass Elden Ring für sie ist. Ne? Also, wenn ich keine Jump'n'Runs mag, dann freue ich mich auch nicht aufs neue Mario. Das ist ja ganz klar. Aber für alle, die in den letzten
Jahre mal, also komm, es ist schon lange her, dass wir dann jetzt hier, was war das letzte? Sekiro, wenn du dann Fantasy-Horror haben willst, dann bist du, oder Fantasy-Game, dann bist du bei Bloodborne, ne? Was sich eher Souls-mäßig angefühlt hat. Und alle paar Jahre will ich auch wieder mal dann die Schokolade oder das Steak gerne haben. Ja. Gib mir das, was ich haben will.
Ja, es geht auch nicht jetzt darum, auf Teufel komm raus, irgendwie Kritik zu üben. Einfach nur, also wenn man sich auf irgendwas freut, dann sollte man sich diese Freude nicht nehmen lassen, vielleicht nicht auch übertreiben und komplett überschwänglich sein, ist man hier und da vielleicht auch, aber am Ende, ich glaube, ich traue uns allen zu, dass man das am Ende, wenn man das spielt, kann man das am besten irgendwie noch beurteilen und einordnen, und ich bin auch der Meinung, der eine oder andere wird vielleicht jetzt widersprechen, aber ich glaube, Leute, die besonders enthusiastisch sind, sind auch einfach gute Kritiker und wissen, was das Spiel kann und was eben nicht das Spiel kann oder was da, wo Verbesserungspotenzial noch ist, und das halt dementsprechend artikulieren und miteinander besprechen. Von daher, ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Ich freue mich auf Zelda, wenn es 2025 rauskommt für die Switch 2. Und gleiches gilt auch für Elden Ring. Ich habe da Bock drauf, und wir werden das alle spielen, und ich glaube, wir werden das auch gut finden.
Ich bin der festen Überzeugung, dass das gut wird. Und ich glaube auch, wenn ich so den Hype jetzt bewerte, ich meine, vor 10, 15 Jahren war FromSoft ja wirklich noch ein Geheimtipp, ne? Muss man ja wirklich so sagen. Mittlerweile ist es ja komplett, jeder Let's Player hat schon mal seinen Dark Souls Run gemacht, und mittlerweile ist es ja kein Geheimtipp mehr. Und ich glaube, dass dieses Spiel wirklich auch das erfolgreichste FromSoft-Spiel werden wird. Ich glaube, der Hype wird dafür sorgen, dass das jeder Streamer spielen wird.
Ja.
Ich glaube, dass auf Twitch werden wir die Elden Ring-Wochen sehen, und ich glaube,
machen wir 5 Let's Plays gleichzeitig
hier?
Ja,
aber es kann auch nerven. Es kann auch wirklich sein, dass die Leute sagen, oh, ich kann Elden Ring nicht mehr sehen.
Das wird wie Cyberpunk, klar.
So, ja, aber
all the money. Aber wenn man es zelebrieren möchte, dann sollte man es zelebrieren.
Was das nochmal zeigt, um kurz nochmal die E3 abzuschließen, sozusagen.
Genau, da wollte ich den Bogen spannen, aber gut, dass du da kommst.
Ja, ich muss eben sagen, im Großen und Ganzen, du hast natürlich die bekannten Namen jetzt hier, ob es ein From Software, ob es ein Zelda, ob es ein Metroid und so weiter ist, die nochmal rausgestochen sind. Ich denke, viel lag daran, dass wir eben durch Covid-19 dann auch viele Spiele nicht so fertig haben, dass da so viel, enorm viel Neues kommen kann. Wo es zumindest meinen persönlichen Geschmack getroffen hat. Und es ist auch okay, es muss ja nicht jedes Mal dann immer alles vom Neuen erfunden werden. Ich glaube, spätestens im nächsten Jahr wird es nochmal eine größere Flut geben, einfach von mal neuen IPs und anderen Sachen, die kommen. Und jetzt müssen langsam mal PS5 und die Xbox Series, Entschuldigung, nicht die One X, mal vernünftig ausgestattet werden. Also ich glaube, man kann verstehen, warum nicht alles neu war.
Ja. Und nicht Diablo 4 auch nächstes Jahr?
Ja, also ich glaube, dieses Remake-Ding kommt dieses Jahr sogar noch.
Ja, es gibt viel, ich muss mal gucken, eigentlich, da steht super viel in den nächsten Monaten tatsächlich an. Ja. Ne? Also inklusive den Sachen, die angekündigt wurden. Aber
so ein Diablo-Fan, wenn Diablo 4 auch noch nächstes Jahr kommt, was soll ich denn?
Diablo 4, schlechtestes Spiel aller Zeiten. Nach 800 Stunden hatte ich schon genug.
Genau. Alles klar, liebe Freunde. Nochmal ganz kurz ein letztes Fazit. Die E3 lief komplett digital. Wünscht ihr euch jetzt im nächsten Jahr im besten Falle noch mal eine richtige E3?
Ja, Mann, ich will nach L.A. Was ist los? Ich hab Bock wieder auf L.A. Allein deshalb, damit wir hier einen Grund haben, da wieder schön einen auf dicke Hose zu machen, soll doch bitte die E3 wieder stattfinden.
Also der Trubel wäre mal wieder ganz nett nach der ganzen Ruhephase, die wir hier hatten. Würde mich eher fast schon auf eine Gamescom tatsächlich freuen, weil das nochmal eine direktere Schnittstelle mit der Community ist tatsächlich. Weil das wäre immer so mit das Schönste, dass man da nicht nur die Games sich angucken kann und dann von Termin zu Termin hält, sondern auch mal mit den Leuten zu tun hat, die hier zuschauen, aber wo man sonst nichts dann gemeinsam machen kann. Und das würde ich mir eher wieder als Rückkehr wünschen.
Scheiße, Eddie, jetzt sitzt du da natürlich, ne? Naja. Jetzt kommt Gregor mit der Community-Karte, was machst du da jetzt?
Ja, ich meine, das Ding ist, ich finde, ich gehe immer gerne auf die Gamescom. Wirklich, aber jetzt so mit Covid im Hintergrund, das wird schon nicht leicht, da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, das Bad in der Menge zu nehmen, sozusagen. Also, machen wir erstmal die E3 und dann die Gamescom.
Zum 2028er Launch von Breath of the Wild 2 machen wir das dann. Ja.
Indeed. Alles klar. Liebe Freunde, das war's tatsächlich schon. Das war unser E3 Recap und unsere kleinen Analysen zu Breath of the Wild. Analyse eigentlich nicht. Nur unsere Besprechung zu Elden Ring und Breath of the Wild 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann seht ihr unten rechts schon den Aufruf. Gebt uns einen Daumen nach oben, like die Nummer aus dem Video raus und kommentiert fleißig. Und wenn ihr richtig krass seid, geht ihr auf rbtv.to/support für den Supporters Club. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank, Gregor. Vielen Dank, Eddie. Gerne wieder
Gerne. Ich komme gerne wieder.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.